Na, da wollen wir doch nicht verklagt werden und brechen an der Stelle ab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich einem Herzensthema bzw. einer Herzensserie von mir widme, die mal nicht Star Trek ist. Und da habe ich mir einen Mann zu Gast eingeladen, der als der Experte, der deutschsprachige Experte für diese Serie gilt, der gute Todde vom Ruhrpott-Nerdcast. Hallo Todde.
Hallo Gregor, wie ist es? Alles gut?
Es läuft, es läuft. Ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt. Du bist der Ruhrpott-Nerd, heißt der Podcast, ne?
Nee, war schon richtig. Ah. Ruhrpott-Nerdcast ist natürlich abgeleitet von Ruhrpott-Nerd. Und dann habe ich halt überlegt, wie kann ich das ganze Ding nennen? Na komm, wenn du eh schon irgendwo als Ruhrpott-Nerd unterwegs bist, mach halt den Ruhrpott-Nerd. Nerdcast raus.
Ja, richtig. Ja, wir beide kamen so ein bisschen zueinander, weil du hattest unter einem Podcast von mir, den ich letztens veröffentlicht hatte, hattest du lobend erwähnt, dass ich in einem Nebensatz kurz The Shield erwähnt habe. Also nicht richtig, Marvel, richtig. Agent of Shield, sondern The Shield. Das originale The Shield aus den frühen 2000er Jahren, eine Cop-Serie, die bei uns den tollen Untertitel hatte, Gesetz der Gewalt. Und da sind wir ein bisschen zusammen mitgekommen, haben kurz drüber geschrieben, ne, dass wir beide so die Serie halt sehr feiern, sehr mögen und gefühlt uns beide so fühlen, als wären wir so die einzigen weltweit, also deutschlandweit zumindest, bei denen das so ist, oder?
Richtig. Und das ist wirklich ein bisschen Phänomen. Also man hört immer mal wieder, also ich weiß jetzt nicht, wo du dich musikalisch so rumtreibst, aber man hört ja auch zum Beispiel so in deutschen Hip-Hop-Sachen oder so, hört man immer mal Verweise auf Vic Mackey und so kleine Anspielungen. Aber an sich hat man trotzdem so das Gefühl, außer mir hat die Serie scheinbar in Deutschland niemand wahrgenommen.
Ich bin auch ein bisschen in diesem Feld unterwegs, aber tatsächlich habe ich mit Vic Mackey in deutschsprachig relativ wenig wahrgenommen. Also habe ich es nicht, zumindest nicht im Mainstream deutschen Hip-Hop.
Also wenig ist es auf jeden Fall, aber ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern, bei mindestens einem KIZ-Song, ich weiß nicht, der irgendwie durch die Scheibe Boxer, der durch die Tür geher oder irgendwie so einer von diesen sehr lustigen Songs, die sie rausgebracht haben. Hat Nico, nicht Nico, Ding jetzt, doch, Nico war es. Nico KIZ.
Ja? Doch, ja.
Genau, der hat da irgendwie einen rausgehauen, dass er eine Mischung aus Ekel Alfred und Vic Mackey ist.
Alter, das muss ich nochmal reinhören. Das ist sehr schön, sehr schön. Ja. Also die Serie, über die wir reden wollen, The Shield oder The Shield Gesetz der Gewalt, werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Die lief in den USA in den Jahren 2002 bis 2008 und brachte 7 Staffeln mit stolzen 88 Folgen hervor. Die Idee und Executive-Produzent war Sean Ryan. Und es gab dann auch noch einen gewissen Kurt Sutter, der in der Serie viel mitgearbeitet hat, den man eventuell aus Serien wie den hochverehrten Sons of Anarchy und Mayans aktuell noch kennen könnte. Kennst du diese Serien?
Vom Namen her beide. Sons of Anarchy habe ich ein paar Folgen von gesehen, hat mich aber damals nicht so gehuckt eigentlich. Also es gibt jetzt nicht mal irgendwas, wo ich sagen würde, das hat mir jetzt explizit an den Serien nicht gefallen, sondern es war halt einfach, ich hab's geschaut, es war okay, aber so, es war jetzt nicht, dass es mich irgendwie so abgeholt hätte, dass ich dann gesagt hätte, oh, muss jetzt auf jeden Fall weitergucken. Und The Mayans, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen so diese Spin-off-Serie davon, die sich dann so mit der Latino-Gang wahrscheinlich.
Genau, es ist im Prinzip dasselbe in Mexikanisch, so ein bisschen ähnlich. Halt. Also beides sind ja auch ein bisschen, zumindest bewegen sie sich in derselben Serienwelt wie The Shield, also nicht nur wegen Kurt Sutter, sondern es geht da halt auch verstärkt halt um Gangs, die wir in The Shield kennenlernen, nämlich die Bislets und die One-Niners und solche Gangs und damit um das Serien, also es gibt da auch sehr viel, es gibt auch Crossover, also ganz ehrlich, viele Darsteller aus The Shield waren, also eigentlich fast alle, glaube ich, waren irgendwann in Sons of Anarchy zu sehen und zum Teil jetzt auch in Mayan sind sie auch dabei. Also das zieht sich schon so durch als ein Serienuniversum. Ich würde mal kurz ein paar Worte sagen, was The Shield eigentlich ist. Ja? The Shield ist eine Cop-Serie, die zu einer Zeit rauskam, wo Cop-Serien eigentlich immer so waren, ja, so ein Polizeirevier, die guten Jungs, die dann immer Streife fahren und dann ihre Einsätze machen und so ein bisschen, ja, hier und da einen Mord ermitteln oder ein Verbrechen halt aufklären und aber im Prinzip alles so die, ja, die besten Leute halt quasi sind. Und in dieser Zeit kam das raus, ist von dem Kabelsender FX produziert worden in den USA, was bedeutete, dass man, naja, im Budget zumindest am Anfang ein bisschen knausern musste, aber dass man nicht sieht, aber durchaus härter sein konnte als vergleichbare Serien, die so auf Syndicates und anderen Sendern liefen. Und das merkt man der Serie an. Also es ist eine Serie, die wirklich schon durchaus einen hohen Brutalitätsgehalt hat und halt eine auch, ja, doch durchaus übergreifende Story, die auch sehr glaubwürdig wirkt. Also es geht um, für Hauptfigur ist Vic Mackey, er ist der Anführer einer Polizeispezialeinheit in Farmington, Los Angeles. Und dieses Team heißt das Strike Team und die werden so beworben als das Team, was die Türen eintritt, an die sich keiner sonst dran traut halt. Ne? Sie sind allerdings neben der Sache, dass sie einen sehr guten Ruf haben, also gut in Anführungszeichen, nämlich, also dass sie sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, stecken sie aber auch immer mal so ein bisschen was ein für sich und denken auch an ihre eigene Rente und naja, das führt dann halt im Laufe der Serie dazu zu einer Zerschlagung des Teams, dass auch die Mitglieder gegeneinander so ein bisschen, naja, mehr oder weniger sich entfremden und sogar verfeinden. Und zeigt halt quasi den Fall am Ende von Vic und dem Team. Wir spoilern einfach, weil die Serie ist jetzt lang genug vorbei.
Ja, ne? Und ich denke auch.
Ja, und das diese ganze Geschichte dieses Teams, die familiären Beziehungen, diese ganze wie so die auch die Politik in so Gebieten ist, die so halt sehr von Gangs dominiert werden, plus halt mit einer krassen Härte, die wir in dieser Serie sehen, das war damals das, was mich total begeistert hat an dieser Serie, weil es halt wirklich so anders war. Ich glaube, was zumindest in den USA auch ein Grund war für den Erfolg dieser Serie.
Ja. Das denke ich auf jeden Fall auch. Da würde ich auch direkt mal einhaken wollen, weil du ja gerade schon erwähnt hast, was für ein großer Erfolg die Serie in den USA war und auch auf die Gewalt angespielt hast. Also der Misserfolg in Deutschland, über den ich immer noch ja nicht nur überrascht, sondern wirklich schon schockiert bin, der hat aus meiner Sicht so diverse Gründe gehabt. Also angefangen hat schon mal damit, die Serie ist, damals war das noch nicht so wie heute, wenn heute Game of Thrones rauskommt, dann ist 3 Tage, nachdem die Folge in den USA ausgestrahlt wurde, kann man die in Deutschland sehen. Bei The Shield war es so, die Erstausstrahlung in Deutschland, also in USA, hattest du ja schon erwähnt, da ging's März 2002 los. In Deutschland, die Erstausstrahlung ging los im September 2003, also 1,5 Jahre später. Schon mal nicht so richtig gut, auf ProSieben. Ne? Aber ist schon mal nicht so gut, weil heutzutage einfach so ein weltweiter Hype generiert wird, der hier dann auch direkt ankommt und wo die Leute dann auch direkt sagen, oh, krasse neue Serie, gucke ich mir natürlich sofort an. Das war natürlich schon mal so ein Punkt. Dann der andere Punkt ist halt Jugendschutz, Gewalt sorgte natürlich dafür, dass die Serie, ich weiß gar nicht, ich glaube nach 23 Uhr kam.
Ja, ja.
Also sehr spät auf jeden Fall. Und ich meine sonntagsabends.
Nee, da bin ich mir nicht
mehr ganz sicher.
Noch schlimmer dienstagabends.
Tatsächlich. Gott, ja.
Also ich kann dir sagen, ich aufgrund meines gesegneten Alters, ne? meines biblischen Alters habe ich tatsächlich die Serie für mich entdeckt, damals bei dieser besagten Erstausstrahlung auf ProSieben und die ist damals, ich meine es wirklich, es war ein Dienstag, auf jeden Fall 23.15 Uhr ausgestrahlt worden. Also richtig spät in der Woche, womit, wie du schon sagst, eigentlich jede Chance auf einen großen Durchbruch eigentlich von vornherein dahin ist. Ich konnte irgendwie nicht pennen, das weiß ich noch, und hab einfach weiter Fernsehen geguckt und dann bin ich auf diese erste Folge der Serie gestoßen und ich bin total fasziniert davon gewesen, inklusive des unglaublich krassen Endes, was ich heute noch als eins mit der besten Serienenden eines Pilotfilms betrachte.
Auf jeden Fall.
Und danach habe ich mich wachgehalten mit Kaffee und so, um die ganze erste Staffel zu Ende zu gucken und dann war Schluss. Danach wurde in Deutschland erstmal lange, lange nichts weiter ausgestrahlt. Es kamen dann irgendwann die DVDs raus, die DVD-Sets, die auch in Deutsch nur synchronisiert wurden, weil wir können uns auf das österreichische Fernsehen verlassen. Da lief die Serie nämlich auf Action, heißt er, glaube ich,
Action,
glaube ich. So, naja. Da lief die Serie relativ kontinuierlich, deshalb konnten in Deutschland, Gott sei Dank, nach der ersten Staffel hier noch die DVD-Sets rauskommen und ich habe dann die einfach alle zwei Jahre, wenn ein neues DVD-Set raus, habe ich es gekauft und habe es dann total gebinged-watched mit inklusive den 1000 DVDs, die du dann wechseln musstest, weil im Fernsehen, im Free-TV, war tatsächlich dann relativ Schicht im Schacht. Das hat ewig gedauert, bis man dann 2007 dann nochmal die erste Staffel, diesmal auf Kabel 1 auch im Nachtprogramm nochmal angesetzt hatte und da auch nicht weitergemacht hatte, weil es einfach, Nachtprogramm und so, es lief halt nicht. Ne, irgendwie, da ist man dann, glaube ich, ein bisschen weitergekommen und so, aber es war so, Free-TV konntest du damals schon vergessen. Also ich habe dann wirklich, war froh über die Synchronisation, die wir von Action quasi hatten und so auf die, hab halt den DVD-Sets entgegengegiert, die ich halt heute noch habe und die, auf die ich gerade gucke und alle 7 Staffeln stehen hier schön als Einzel-DVD-Sets im Schrank und werden immer mal wieder gerne geguckt. Ja.
Da möchte ich auch gerne nochmal einhaken, wo du gerade die Boxsets hast. Also ist bei mir ganz genauso. Ich schaue auch auf die. Allerdings muss ich sagen, also bis Staffel 4 stehen die halt in der deutschen Version bei mir und ab Staffel 5 auf Englisch.
Ja.
Weil es da nämlich seinerzeit so war. Also mal kurz erklärt. Also ich bin ja jetzt wahrscheinlich nicht viel, wenn überhaupt jünger. Also ich klopf so im nächsten Monat an die 40.
Oh, dann bist du sogar ein bisschen älter als ich.
Siehste?
Ich erst in 3 Monaten.
Na siehste. Nee, und also ich hatte auch das Vergnügen, wirklich auf ProSieben die Serie zu entdecken. Ich weiß gar nicht mehr warum. Also den Dienstag zweifle ich nicht an, aber wahrscheinlich lief das dann nach irgendwas anderem, was man vorher geguckt hat und wo man dann gesagt hat, ach komm, bleib mal dran.
Wahrscheinlich noch Stefan Raab.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich fing der um 22:15 an und danach dann The Shield. Und ja, wie du schon sagst, also diese Pilotfolge, zum einen schon mal wirklich der Hammer. Ich habe auch jetzt noch mal so ein bisschen in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir die ersten paar Folgen noch mal angeschaut. Und die erste Folge ist immer noch der Hammer. Wobei ich sagen muss, in der ersten Folge, wenn man das jetzt noch mal so ein bisschen nachträglich schaut, da kam Vic Mackey, so ne, der Hauptcharakter, noch ein bisschen arschiger rüber und vor allem streckenweise echt sehr rassistisch. Also, der haut da so ein Amigo und hier, du, nicht mal im Cinco de Mayo
Cinco
und
de weiß Mayo, nicht was Spruch.
Nach dem anderen raus. Also es war schon grenzwertig, aber wie du schon sagst und Leute, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut es gerne auf jeden Fall nochmal, aber auf Spoiler können wir jetzt echt keine Rücksicht nehmen. Bei einer so alten Serie.
Da übrigens tatsächlich zu Komplettbox raten, die es für 45 Euro mittlerweile gibt. Da gibt es eine Komplettbox, auch auf Deutsch,
Fall.
Wo alle 7 Staffeln drin sind. Und da ist auch so eine Farmington Strike Team Polizeimarke drin. Nur allein dafür hätte ich nochmal Bock, mir diese Gesamtbox zu kaufen. Die Marke ist übrigens ein bisschen anders als die echten Polizeimarken, weil man wollte ein bisschen eine Distanzierung zur echten Polizei haben, damit, weil die Cops gerade vom Strike Team dadurch, dass sie halt nicht gerade die besten Menschen sind, da ein bisschen eine Distanz haben wollten. Aber ich wollte gerade noch zur Ausstrahlung und dann noch zum Pilotfilm noch ganz kurz mit dir drüber sprechen. Weißt du, was ich damals richtig schlimm fand? Du hast also ab der 5. Staffel dann auf Englisch geguckt, die englischen DVDs, ne?
Richtig,
genau.
Richtig.
Und ich es hat wirklich danach die Phasen, bis dann die letzte Staffel auf Deutsch kam, war wirklich Horror. Das hat, glaube ich, 4 Jahre gedauert, bis die letzte Staffel in Deutsch raus war. Nach der Ausstrahlung.
Ich hab's echt nochmal nachgeguckt gestern. 2011 ist Staffel 7 erst auf Deutsch rausgekommen.
Ja, 8 war das. Ja, krass, ne?
Richtig, richtig. Krass. Bei mir war es halt so, also ich habe die Serie gesehen und also das Ende, also ich spoil jetzt nicht allzu viel, sagen wir es mal so, aber es kommt am Ende so eine Szene, also wie gesagt, bis dahin, finde ich, ist Vic Mackey da noch so ein sehr ambivalenter Charakter, wo man vielleicht sogar eher noch sagt, der ist schon irgendwie ein bisschen eher so das Arschloch da auf dem Revier, ja, als jetzt so wirklich der Charakter, mit dem man sich so identifiziert. Aber diese allerletzte Szene, wo er wirklich sich mit einem absoluten Wichser rumschlagen muss, du bist eh explicit, oder?
Ja, klar.
Also spätestens jetzt eh. Ne? So, nee, und mit dem muss er sich auseinandersetzen, und ohne jetzt zu sehr da ins Detail zu gehen, es kommt zu einer Verhörsituation, wo der andere Charakter ihm dann so sinngemäß sagt, so, oh, sollen Sie jetzt hier der Bad Cop sein oder was? Und er dann sagt, nö, der gute Cop und den bösen Cop, die haben wir beide nach Hause geschickt.
Die haben heute
ich
frei.
Bin eine ganz andere Art von Cop.
Das war damals war im Trailer damals die ganz große
ja.
I'm a different kind of cop und so. Ja, ja, das war super.
Und das war einfach so mega, mega geil. Und spätestens an der Stelle hatte die Serie mich. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die komplett auf ProSieben dann durchgeguckt habe. Und ja gut, aber wie das natürlich dann auch so war, ne, dann kam ja zweite Staffel erstmal, weiß ich nicht wie viel später.
Yeah.
Und ich hatte bis gestern, bis ich mir so ein bisschen die Veröffentlichungsgeschichte von der Serie durchgelesen habe ich immer geglaubt, ich hätte die Serie einfach nur aus den Augen verloren. Nee. Dass es quasi an mir gelegen hätte.
Die haben wirklich aufgehört.
Ich habe die dann nämlich... Richtig, und ich habe das wirklich erst, ich habe die Serie erst dann wieder auf dem Plan gehabt, das weiß ich noch, ich habe in irgendeinem Magazin, ich weiß nicht mehr welches es war, da haben sie darüber berichtet, dass von The Shield jetzt die dritte Staffel auf DVD rauskommt, und dann ich so, ach stimmt, die Serie gab's doch damals, ja. Und bin dann sofort hier in große Elektrokette gegangen, hab mir sofort die dritte Staffel geholt. Ich weiß noch, ich glaube, die erste Staffel hatten die auch, die zweite habe ich mir aber direkt auch bestellen lassen und hab mir die geholt. Und ja, als ich dann mit den drei Staffeln durch war, da habe ich, glaube ich, sogar einigermaßen Glück gehabt. Ich glaube, relativ kurz danach kam dann irgendwann die vierte, aber dann war halt... Ne, wie erst du schon
Pause.
Sagst, so diese Durststrecke, ja, dass ich gesagt habe, boah, scheiße, das geht ja gar nicht. Und dadurch, dass wir mit in den USA gegenüber und halt auch Großbritannien gegenüber so weit im Hintertreffen waren, was die Veröffentlichungszeit anging, kam natürlich relativ schnell schon auf Englisch dann die fünfte Staffel. Und dann habe ich mir gesagt, komm, weißt du was, guckst dir andere Sachen auch auf Englisch an, dann holst du dir die auf Englisch. Wobei ich schon echt sagen muss, dass das natürlich immer ein krasser Unterschied ist, wenn du etwas vier Staffeln lang auf Deutsch geguckt hast, dich an die deutsche Synchro gewöhnt hast.
Ja, dann ist es schwer.
Und man muss sagen, sie haben ja in der deutschen Synchro, ich weiß jetzt nicht, wie der Synchronsprecher heißt, aber sie haben ja einen guten Sprecher für ihn ausgesucht.
Also ich sag nur
aber
Michael
halt
Chiklis.
Sprecher, der null klingt, richtig, aber ein Sprecher, der null klingt wie Michael Chiklis.
Ja, ja, tatsächlich. Ach ja, übrigens, Michael Chiklis konnte man, der ist, also wie gesagt, der Vic Mackey spielt, der ist noch bekannt als The Thing aus den ersten beiden Fantastic Four Filmen, also die 2005 und 2007 rausgekommen ist, also parallel so ein bisschen zu der Serie. Und wer sich noch in die 90er erinnert, der Polizeichef. Unglaublich, oder? Der Commissioner, der Polizeichef. Tony Scully, das habe ich gerne geguckt, ja.
Ja. Richtig. Und vor allen Dingen allen Zuhörern jetzt mal kurz auf Pause drücken, mal kurz auf Google gehen und Michael Chiklis als Polizeichef googeln und Michael Chiklis, wie er dann bei The Shield aussah. Also
das war tatsächlich der große Break, ne? Man, bei der Polizeichef war er so ein knuddeliger, dickerer Typ mit wenig Haaren. Und bei The Shield, er war nie wirklich muskulös, also richtig muskulös, aber er war ein breiter Kanten halt, ne? Der auch wirklich deutlich trainiert hat, nicht mehr dick so richtig, aber schon auch nicht so ausdefiniert, aber er war halt wirklich so ein Bulldozer. Dann diese rasierte Glatze, ne? Und also es ist unglaublich, der hat halt wirklich, der sah halt aus wie wirklich der Typ, der die Türen eintritt. Ne? Also der hat sich wirklich geändert optisch. Jetzt sieht er allerdings in aktuelleren Produktionen wieder ein bisschen mehr so aus wie zu Zeiten vom Polizeichef. Ja, tatsächlich. Aber weißt du, was ich gerade sehr als das Besondere empfand bei der Serie, und ich glaube, dass die Serie 10 Jahre später auch hier ein größerer Erfolg gewesen wäre. Die Serie hat nämlich so einen ganz eigenen Stil. Das ist nämlich einmal, dass sie so ein bisschen wie eine Dokumentation gefilmt ist, viel mit Handkameras und so aus Winkeln und merkwürdigen Kameraperspektiven, sodass man echt das Gefühl hat, manchmal, dass da ein Kamerateam hinter den Figuren herrennt, ohne dass es nervt. Weißt du? Und das andere ist, um diesen Stil der Dokumentation ja noch ein bisschen zu verstärken, gibt es keine, so gut wie keine Musik in der Serie. Die wird immer nur abgespielt, wenn sie in der Nähe einer Musikbox sind oder wenn irgendwie im Auto Musik gespielt wird oder so. Ansonsten gibt es nur an einer Stelle ein wirklich, wenn man jetzt von der letzten Szene, die so ein Best-of darstellt, gibt es nur eine Stelle, wo es einen gespielten Song gibt, der nicht extern, der nicht von einer internen Quelle irgendwo herkommt.
Ja, und da ist noch das Lustige, dass auch Sean Ryan in einem Interview, irgendwann im Laufe der Serie, also es war noch nicht so zum Ende hin, hat auch sogar in einem Interview gesagt, weil er dann auch gefragt wurde, ja, ob er denn schon wüsste, wie es mit dem Strike-Team und vor allen Dingen natürlich mit Vic Mackey denn so zu Ende gehen würde. Und da hat er gesagt, nee, das wüsste er noch nicht, aber er wüsste schon, welcher Song dann läuft.
Richtig, genau, der letzte Song. Der letzte Song, der so eine Art Best-of der Serie dann nochmal darstellt, das ist ein Song, der passt auch super dahin. Richtig. Und den wusste er wohl schon relativ früh. Der andere Song, der mal gespielt wurde, war tatsächlich im Pilotfilm, denn der Pilotfilm oder die Pilotfolge hat tatsächlich zwei Dinge, die ein bisschen anders sind. Vic Mackey hat noch ein bisschen Haaransatz. Man sieht, dass er nicht komplett Glatze hat. Ne? Er hat so
an den Seiten. Richtig, das ist mir vor allen Dingen als selber Glatzenträger auch sofort aufgefallen. Das hat mich irgendwie so irritiert, weil...
Das stört voll, ne?
Das ist das so. Vor allen Dingen, wenn man selber eine Glatze hat, ich sag mal, für denjenigen, der mit Haaren gesegnet ist, sind, ich sag mal, was weiß ich, 3 Millimeter und 0 Millimeter kein großer Unterschied. Wenn man selbst eine Glatze hat, dann liegen da Welten zwischen. Und das ist wirklich so, dass man sich so denkt... Hat er die ganze Serie so, also, weil den Gedanken habe ich nämlich selbst gestern gehabt, hat er die ganze Serie über so ausgesehen? Und dann, als die zweite Folge anfing, das war wirklich nur im Piloten, ja, also danach war er wirklich rasiert.
Das sagt ja sogar Sean Ryan, dass die das später, ich habe mir sogar mal ein paar Audiokommentare angehört, dass die das später, das hat ihn richtig genervt, dass sie ihn da nicht komplett auf Glatze rasiert hatten im Pilotfilm, sondern dass er noch diesen leichten, kurzen Haaransatz von dem Kranz halt hatte. Und er sagte, das würde ihn bis heute an den Piloten steuern. Und halt beim Piloten ist halt diese letzte Szene, wenn sie dieses Drogenquartier von Two Times stürmen, da wird ja von Kid Rock ein Song gespielt.
Das stimmt, ist da ist ja Bar with the Bar.
Genau, das ist das einzige Mal, dass ein Song so richtig gespielt wird, der nicht von so einer, weiß ich nicht, Autoradio oder irgendwas, was da rumsteht, gespielt wird, um eine Szene so zu untermalen. Oder eins der wenigen Male. Ja, es gibt den einen oder anderen
Fall, aber... Ne? Ja, sie haben in einer Folge, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob sie zweite oder dritte oder so war, da haben sie das am Ende auch nochmal so ähnlich gemacht. Das ist dann auch so ein bisschen so eine Montage, wie quasi alle nach Hause kommen und was sie quasi so ein bisschen nach dem Dienst machen. Und da ist auch so eine der Stellen, also die Serie ist auf eine sehr düstere Art und Weise, aber ist mir so gestern aufgefallen, die Serie ist viel lustiger, als ich die in Erinnerung hatte, halt mit so einem realistischen, trockenen Humor. Ein Beispiel, Holland Wagenbuck, einer von den Charakteren, die in der Pilotfolge eigentlich noch relativ sympathisch rüberkommen, aber hinterher wirklich einfach nur so die Nervensäge sind.
Er erinnert sich aber auch wieder, also er ist schon
richtig,
guter Detective,
richtig.
Ne?
Das auf jeden Fall, aber der kriegt halt ein bisschen so einen Höhenflug und macht dann irgendwann seine Schreibtischschublade auf und da ist ein Haufen drin. Und Captain Acevedo, der ja, wie auch vorher schon mal erwähnt wird, der ja eigentlich gar nicht so richtig aus den Polizeireihen kommt, sondern eher so, weil er Latino ist und zur richtigen Zeit am richtigen Platz war, zu dem Captain von dieser Station gemacht wurde, der steht dann wie heißt sie denn nochmal? Mit
Claudette Wims, ja, genau.
Genau. Genau, steht er da so oben auf dieser Galerie und sagt, ja, ihm wäre ja mal erzählt worden, dass früher bei den alten Cops, wenn da einer dann irgendwie meinte, er wäre besser als das Team und müsste sich da nicht einfügen und so, dass sie dem dann da mal so einen Hundehaufen irgendwie auf den Tisch oder in die Schublade gepackt haben oder so. Und dann guckt sie irgendwie nur so ein bisschen abgenervt und sagt so, aha, hat man ihnen das erzählt? Und indem sie weggeht, grinst sie aber ganz breit. Und meine Vermutung vorher war halt noch, mal ganz ehrlich, ich habe in der Serie bisher nicht einen einzigen Polizeihund gesehen. Ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Hundehaufen ist. Aber bei dieser Montage am Ende der Folge sieht man dann, wie Claudette nach Hause kommt und ihren Hund begrüßt.
Das ist das einzige Mal, wo man diesen Hund auch sieht in der Serie, aber ja, es ist ja, ja, offensichtlich. Das ist total witzig, weil Sean Ryan in diesem Audiokommentar gesagt hat, dass das total viele nicht kapiert haben, weil er häufig ganz viele Fragen.
Ich habe es beim ersten Mal auch nicht
kapiert. Ja, ich auch nicht. Ich habe erst als Sean Ryan das erzählt hat, dass er sagte, es war doch so offensichtlich, dass sie von diesem Hundehaufen reden, dann geht sie nach Hause, die seine Partnerin ist und hat zu Hause einen Hund. Ja. Also ist doch eigentlich klar, dass sie das von ihm hat halt, ne? Aber ich hab's
richtig,
auch
tatsächlich. Richtig, vor allen Dingen, weil sie ihn ja wirklich auch so richtig so hasse toll gemacht mäßig dann begrüßt, als sie nach Hause kommt.
Das ist übrigens diese besagte Kid Rock-Szene. Das ist schon aus der Pilot-Episode.
Ja. Ach so, das ist doch davon.
Das ist tatsächlich,
ja, okay.
Das ist aus der Pilot-Episode. Ja, aber das ist, was das Faszinierende war, es gibt in dieser, also zum Strike-Team, es gibt in der Pilot-Episode einen neuen Mann, ne? Also der berühmte neue Mann, Terry Crowley, der von einem Schauspieler gespielt wird, der vorher in einer anderen Cop-Serie in Amerika sehr lange eine Hauptrolle gespielt hat und da sehr bekannt war dafür. Und der hat da so ein Captain America-Cop hat er immer so gespielt. Also, okay. Da war er so ein bisschen abonniert darauf. Und dann hat er diese Rolle im Prinzip in der Serie hier im Piloten gespielt und alle haben natürlich gedacht, wir wissen, wo es hingeht. Der wird jetzt so undercover, weil man schon den Verdacht hat, dass mit dem Strike-Team was nicht stimmt. Der wird eingeschleust und der soll die jetzt quasi ausspionieren und dann am Ende ans Messer liefern. Und der Twist ist ja, dass sie ihn zwar aufnehmen, also wie gesagt, wir spoilern das, also alles klar. Weißt du, dass sie ihn halt als einen von ihnen aufnehmen und dann am Ende in der letzten Szene bei dieser Erstürmung von diesem Drogenquartier, von diesem Drogendealer, Vic, nachdem sie den Dealer erschossen hat, die Waffe von dem Dealer nehmen und Terry Crowley erschießt mit der Waffe. Das ist die letzte Szene quasi des Piloten. Und das war so ein Wow. Man dachte, Alter, der Typ, der schon bekannt dafür ist, als Cop, Hauptrolle in Serien, das ist klar, das wird jetzt der Star der Serie und so, ne? Und der wird abgeknallt. Einfach mal so am Ende der Pilot-Episode. Und das ist ja auch die Ursünde, die sie in dieser Serie begangen haben, nämlich die Ermordung eines Kollegen. Das ist ja das, was die ganze Serie immer wieder auf das zurückführt und auch am Ende dafür sorgt, ein bisschen, wie es endet halt. Und das finde ich total richtig, faszinierend.
Das haben sie schon echt, echt großartig gemacht. Und was ich halt auch gut finde, so speziell in der Pilotfolge wird das Strike-Team ja schon als ziemlich rücksichtslos eigentlich dargestellt. Und man könnte zum Ende hin, also ich sag mal, wenn man jetzt nur die Pilotfolge schauen würde, könnte man vielleicht am Ende dann auch damit rausgehen, ja, das ist halt geplant, die sind da alle total okay mit und hier und da. Aber gerade Shane, der ja so Shane Vendrell dem großartigen Walter Goggins richtig gut gespielt, der ist ja so quasi die Nummer 2 im Strike-Team. Ja. Und und man merkt ja, man kriegt ja dann hinterher mit, dass der zum Beispiel moralisch ein richtig großes Problem damit hat, dass sie jetzt einen von ihren eigenen Leuten eigentlich erschossen haben.
Und die anderen beiden wissen es gar nicht, ne? Das muss man auch
richtig
dazu sagen.
Richtig.
Also, das sind vier Männer.
Das ist das.
Ja, das sind vier Männer und im Laufe der Zeit erfahren die es auch und sie machen auch viel gemeinsam und entscheiden sich halt auch so. Es gibt so eine Rückblendenfolge in der zweiten Staffel, die so ein bisschen die Handlung unterbricht, die es da zu der Zeit gibt. Dafür gibt es eine Rückblendenfolge, wo man dann sieht, wie die eigentlich alle zusammengekommen sind. Und das ist sehr urig, wie man so sieht, wie die dann so in Anzügen irgendwelche Billo-Ermittlungen gemacht haben und dann diese Chance hatten, da irgendwie dieses Strike-Team zu bilden, was ja irgendwie so mit besonderen Rechten und besonderem Budget und so ausgestattet ist, um dann quasi genau das zu tun, was sie tun können, nämlich ihr Erfolg, nämlich eine hohe Verhaftungsquote, ermöglicht ihnen genau, nämlich so ein bisschen frei arbeiten zu können, dieses wir suchen uns die Fälle selbst aus, wo wir die Türen eintreten. Ne, und da sieht man, wie die sich so alle kennengelernt haben und wie die da zum Teil auch noch ausgesehen haben und was die für zum Teil langweilige Jobs gemacht haben. Weil Lemanski war so irgendwas mit Parkraumüberwachung oder irgendwie sowas. Und die dann halt irgendwann gemerkt haben, hey, wir haben diese Chance, dieses Team zu bilden, aber wir müssen Erfolge liefern. Die Leute müssen sehen, dass wir erfolgreich sind. Und dann fangen sie an, und dann gibt es so einen Moment, wo sie halt quasi einem Typen was unterschieben. Sie wissen, der ist schuldig, ne, dass der halt Frauen, also der hat so einen Zuhälter-Typ, der auch seine Damen auch schlägt und so, aber sie können es ihm nicht beweisen. Und dann schieben sie ihm was unter. Und dadurch holen sie ihn von der Straße. Sie haben also irgendwie was Gutes getan mit sehr fragwürdigen Mitteln. Und das ist der Beginn.
Richtig, und das ist ja auch Das ist ja auch ein ganz großes, so ein ganz großes Motiv, die ganze Serie über, dass man eigentlich selbst auch so als Zuschauer immer so ein bisschen im Zwiespalt ist, dass man sagt, ja gut, ne, so, das, was die Gutes machen, das ist ja unbestritten, aber die Mittel, mit denen sie das machen, die sind halt schon echt teilweise sehr, sehr fragwürdig. Und das ist ja letztendlich auch wogegen ja auch der Captain, der Aceveda, sehr ist, aber am Ende der Pilotfolge ja auch erkennt, verdammt, in diesem Fall, den wir jetzt gerade lösen müssen, kommen wir mit unseren normalen Mitteln nicht weiter. Da muss ich jetzt quasi so einen Hund wie Vic Mackey einfach von der Kette lassen.
Ja, das ist genau der Fall. Also was du vorhin so ein bisschen darum beschrieben hast, ist ja, dass ein Typ da ist, der vermutlich Kindersexuell belästigt. Richtig. Und weil sie bei dem nicht weiterkommen, schicken sie ihm Mackey rein und schalten auch die Kameras ab, sodass sie es nicht sehen. Also sie waschen quasi ihre Hände so pseudo in Unschuld, weil sie sehen es ja nicht, aber sie wissen genau, wen sie da zu ihm reinschicken. Und das ist natürlich, und das ist halt so ein Motiv in der ganzen Serie, dass der Erfolg gibt denen irgendwo die Freiheiten und das Recht, das zu machen. Oder zumindest, dass sie die Rückendeckung, das zu machen. Und bei all dieser ganzen moralischen Überlegenheit, die da die eine oder andere Figur auch hat, bei vielen Fällen sagen sie, ey, genau jetzt brauchen wir aber jemanden wie dich oder jemanden wie euch, um die Arbeit zu tun. Halt. Und das ist natürlich auch schon eine krasse Botschaft, ne?
Richtig. Und ich finde, so Vic Mackey als Anti-Held unterscheidet sich auch nochmal so ein bisschen von anderen Anti-Helden aus Serien, sei es jetzt so ein Tony Soprano oder hier der Walter White bei Breaking Bad oder so, weil das sind irgendwie immer Charaktere, so empfinde ich das zumindest, wo man zwar, ja, so der Mafia-Pate, naja, der wird natürlich irgendwie böse sein, sonst wäre er ja nicht Mafia-Pate geworden, aber man sieht einen Tony Soprano eigentlich nie wirklich bei irgendwelchen verwerflichen Sachen oder so. Also es ist alles so im Rahmen von Mafia, ja komm, ist ja okay, sind halt Mafia-Leute, die machen halt sowas und dadurch, dass er ja ein guter Familien im Rahmen von Mafia versucht, ein guter Familienvater zu sein und so, dadurch nimmt man ihm viele Sachen ab. Walter White hat ja eingebacken schon die Rechtfertigung, zumindest am Anfang noch für alles, weil, oh, er hat ja Krebs und er macht das ja nur, um seine Familie zu retten. Bei Vic Mackey hat man diesen Aspekt eigentlich nicht so, sondern wie du schon sagst, Vic Mackey wird eigentlich nur, also was er tut, wird nur dadurch gerechtfertigt, dass er halt gegen böse Leute Erfolg hat. Aber wie der Aceveda das, ich glaube, auch in der Pilotfolge ja schon irgendwie sagt, dass er sagt, der ist kein Cop, der ist Al Capone mit einer Marke.
Genau, Al Capone with a Bench, genau, ja. Ja,
richtig.
So wird er tatsächlich beschrieben, ja. Ja, obwohl Mackey natürlich auch, der hat ja eigentlich so ein auch intaktes Familienleben, ne? Er ist verheiratet, er hat zwei Kinder hat er, glaube ich. Das sind zwei, genau.
Ich überlege mal gerade, also mindestens zwei. Also
mindestens zwei, genau. Dann später kommt
also,
er auch
also raus. Auf jeden Fall die Tochter Cassie. Ist ja und den Sohn Matt.
Genau, stimmt. Und bei dem Sohn kommt ja später auch noch heraus, dass er eine Krankheit hat, ne?
Autismus.
Autismus, genau, dass er Autist ist und so. Und damit wird sich dann noch beschäftigt, dann zerbricht ja auch die Ehe. Also es wird ihm ja auch schon so die Privatlebengrund, das wird ihm ja auch genommen im Prinzip, ne? Und es richten sich schon die Sachen gegen ihn im Laufe der Zeit halt, ne? Wie er ist.
Ja,
ne?
Aber richtig, und das finde ich an der Serie auch richtig gut und richtig atypisch, weil normalerweise ein Charakter wie Vic Mackey, wenn so ein ähnlicher Charakter bis dahin in irgendeiner anderen Serie aufgetaucht wäre, dann wäre das der gewesen mit der zerrütteten Familie, wo sich die Frau irgendwie hat scheiden lassen, der Alimente bezahlen muss und weiß ich nicht was. Und gerade in der Pilotfolge und auch später in den Folgen noch, wie du schon sagst, da wird wirklich so ein tolles Familienleben präsentiert, also so ein perfektes. Und an der Stelle habe ich auch noch so einen kleinen Fun-Fact oder zwei sogar. Weißt du, dass Cassie tatsächlich von der Tochter von Michael Chiklis gespielt wird?
Ja, genau. Die wird, das ist seine echte Tochter. Ne? Und,
richtig. Autumn Chiklis.
Genau. Und die Frau von ihm, die er spielt, ist die Frau von Sean Ryan. Also die Schauspielerin, die seine Ehefrau spielen, ist die Frau von Shawn Ryan. Da hat Michael Chiklis irgendwann mal gesagt, das ist immer ein bisschen komisch, wenn mein Chef immer wollte, dass ich besser mit seiner Frau rummache. Vor laufender Kamera.
Auf jeden Fall. Richtig. Ja, stimmt, wobei mir noch was einfällt. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht ganz groß, aber du schätzt doch Angel auch recht.
Ja, da hat Shawn Ryan.
Wollte ich gerade sagen. Ne? Mhm. Weißt du, dass er davor Produzent war und auch ein paar von den Folgen geschrieben hat?
Yes, Sir. Weiß ich. Und habe ich auch mit Begeisterung vorhin nochmal gelesen in der Vorbereitung. Ja, tatsächlich. Du schätzt doch Angel sehr. Ja. durchaus. Übrigens die Abkürzung der Initialen der Schauspielerin, die seine Ehefrau spielt, ist CCR, was ich immer noch irgendwie witzig finde. Kathleen Ryan oder irgendwie sowas. Also CCR finde ich irgendwie echt witzig.
Wobei ich das noch am schlimmsten finde bei der Schauspielerin, die Claudette spielt, die heißt ja CCH Pounder.
Ja, auch eine bekannte Schauspielerin.
Ich weiß gar nicht, ob CCH tatsächlich für irgendwas steht oder ob sie sich das einfach nur ausgedacht hat.
Ich hoffe, das wird für irgendwas stehen.
Ich frage mich, wenn die irgendwo, weiß nicht, beim Frühstück ist oder was, wird die dann CCH genannt? Also, das geht jetzt nicht so locker von der Zunge.
CCH, ja. Hast du schon das Geld von der letzten Produktion bekommen? Ich muss mal was kaufen, CCH. Genau. Ja, so läuft das wahrscheinlich. Und dann kommt immer CCR zum Besuch. Richtig. Und dann ist das ein reines Durcheinander. Wir haben aber in diesem Revier, also es ist ja der Hauptdreh- und Angelpunkt ist ja dieses Revier, da haben wir halt am Anfang zumindest David Acevedo, wie du schon gesagt hast, der Chef ist, weil er aber auch so ein Stück als Latino zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Wir lernen da auch viel über so, wie so das im Hintergrund läuft, da mit Politik. Jetzt ist mal ein Schwarzer dran, jetzt ist mal wieder ein Latino dran. Das wird ja auch offen so gesagt in der Serie. Ne? Dann haben wir das Strike-Team, dann haben wir ja noch mit Claudette und dem guten wie heißt er? Wangbuck, genau. Ja, noch so andere, also Detectives, richtig, die wir halt quasi bei Mordermittlungen begleiten können. Und das Strike-Team ist dann halt so zwar das verbindende Element, aber halt auch so ein bisschen das RAM-Team quasi, was dann halt auch was dann halt auch mal gerufen wird, wenn man sagt, hier ist eine Gruppe von Rockern, kommt mal vorbei, wir wollen die festnehmen und da gehen wir nicht ohne das Strike-Team ran und sowas halt. Ne?
Richtig.
Ja, interessant ist, und das ist mir damals, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich mich immer gefragt, ernsthaft, bei der ersten Staffel, warum da kein Farbiger dabei ist. Habe ich mir gedacht, ist es nicht ein bisschen dämlich, ein weißes Team in einer überwiegend von farbigen bewohnten Gegend zu haben? Und danach haben sie das sogar in der zweiten Staffel aufgeführt und haben gesagt, dass das ein Problem ist und haben dann ja auch immer mal wieder die ein oder anderen afroamerikanischen Schauspieler quasi ins Strike-Team gesetzt. Gibt es aber auf einer der DVDs eine kurze Dokumentation über die Dreharbeiten und da ist ein Ausbilder zu hören, der gesagt hat, solche Spezialteams, die sind aber auch meistens so weiß. Da habe ich kurz geschluckt. Da sagt er, ja, das wäre auch nicht so ungewöhnlich, die sind meistens, ist das so. Da dachte ich so, ja, okay. Also
Das ist natürlich gerade aus heutiger Sicht, ne, wo man bei sowas ja weitaus sensibler ist, als man das noch Anfang der 2000er war, ist das natürlich echt erstmal so ein Ding, wo man sagt so, okay. Aber wie du schon sagst, ne, wenn es
auch dumm? Also alleine so,
natürlich.
Du musst ja auch mal, die sind ja auch mal undercover oder zumindest so, dass man sagen, wir müssen hier mal irgendwas observieren. Da ist es doch auch dumm, überhaupt keine dabei zu haben, die der ethnischen Aufteilung entspricht halt quasi der Gegend, oder?
Auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich so ein bisschen so der Aspekt, wo ich mir so gedacht habe. Also die Serie, die behandelt gerade auch im späteren Verlauf natürlich auch so Probleme wie Rassismus und so.
Ja.
Aber aus heutiger Sicht, klar, es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, es so zu machen, aber diese Entscheidung an sich, ist die auch schon ein Stück weit ein rassistisches Problem?
Ja, klar, natürlich, klar.
Ne, weil man wirklich sagen, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, gerade der Vic, so was für eine dominante Rolle er nicht nur im Strike-Team hat, sondern ja auch so in seiner Hood, sage ich mal.
Ja.
ja, dass das halt der Weiße ist, der quasi so, egal ob es Latinos sind, ob es Schwarze sind, ob es Armenier sind, die dann ja hinterher noch dazu
kommen. Er lässt den Macker raushängen. Er lässt komplett den
richtig,
Macker raushängen.
Richtig.
Also das ist wirklich.
Und gerade in der und gerade in der Pilotfolge, weil da lässt er ja, ich sag's mal ganz nett, von einem schwarzen Verdächtigen den Macker raushängen, ja, weil er nämlich vermutet, dass er da noch Drogen dran geklebt hat, was sich dann auch als echt, was sich dann auch als richtig herausstellt. Und ja, das ist quasi so die erste Szene, also zumindest die erste Szene vom Strike Team, die man halt in diesem Pilotfilm sieht. Und ja, wie gesagt, das gehört schon so ein bisschen zu dem, was aus heutiger Sicht schon vielleicht ein bisschen problematisch ist. Und ja, ne, wobei ich dazu sagen muss, das ist natürlich so auf einer Seite schon problematisch, aber um auch vorhin noch mal auf deinen Tipp mit dem Boxset zurückzukommen. Also selbst wenn man sich die Serie heute noch auf DVD anschaut, auf einem 4K-Fernseher, die kann echt noch mithalten.
Ich glaube, das ist
also
wirklich die Art, wie sie gefilmt ist. Ich glaube, dieses Dokumentarische
richtig,
mit diesen
richtig,
Handkameras und den richtig. Wackelkameras zum Teil. Ich glaube, dass das einfach so diesen Eindruck erweckt, dass du das einfach, es sieht immer noch gut aus, weil es irgendwie anders
auf jeden Fall
ist, ne?
Und ja? Richtig. Und sie haben halt auch, was mir auch aufgefallen ist, sie haben halt auch echt viel Filmkörnung drin. Mhm. Und ne, dadurch sieht das Bild eh so ein bisschen, wie du schon sagst, so verwaschen,
ja, ja.
So ein bisschen dreckig aus und so. Und, ja, und ich bin ja schon froh gewesen, als ich die erste Disc eingeworfen habe, diese komische FBI-Warnung am Anfang.
Ja, ja.
Die ist in 4:3 und da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, hast du jetzt vergessen, dass die Serie noch nicht mal in 16:9 war? Aber das war sie glücklicherweise auch schon, es hilft mit Sicherheit auch noch. Und weißt du, warum sie, also ein Stück weit, warum sie diesen Wackel-Handkamera-Stil, warum sie den gewählt haben? Oder einen der Gründe?
Um diesen Dokumentarstil so ein bisschen zu nutzen,
das, würde ich jetzt sagen. Das auch. Sie sind aber auch von einem deutschen Film sind sie auch sehr massiv da inspiriert worden.
Manta.
Nämlich von Lola Rent.
Oh ja.
Nee,
oh.
Von Lola Rent.
Stimmt, denn Franka Potente.
Und das erkennst du auch. Richtig. Und das erkennst du auch so bei manchen Verfolgungsszenen, dass sie halt wirklich so, wie das ja bei Lola Rent auch war, wirklich so diese Kamera haben, die ganz nah vor dem Gesicht ist von demjenigen, der gerade rennt und so. Und,
stimmt. Nee, du hast recht.
Und wie du schon sagst, ne, in Staffel, ich glaube, es war in Staffel 6,
ja,
haben sie ja Franka Potente genau aus dem Grund, weil sie alle diesen Film so vergöttern, haben sie ja auch als Gaststar mit da
genau,
reingeholt.
Genau, da ist sie in der Nebenrolle in 3 Folgen zu sehen in der 6. Staffel. Ja,
genau,
richtig.
Genau.
Ja, richtig, das wäre wirklich, das ist, stimmt jetzt, wo du das sagst, es gibt ja auch überhaupt diese Verfolgungsszene, es fängt ja auch gleich mit so einer Rennszene an im Piloten und dann später
richtig,
auch in der Staffel gibt es ja auch diese legendäre Szene, wo dann also am Ende der ersten Staffel werden ja irgendwie so die, gibt es ja so Anschläge auf die Polizisten, ne, dass die so in Fallen gelockt werden und so und dann räuchern die halt quasi, das so, dann sind dann so eine Menge Schaulustige da und dann sagen die, ja, wir räuchern mal aus und so und dann macht Walter Goggins Rolle, also Shane, macht dann halt so eine Anspiel, wo er sagt, Leute, es gibt jemanden, der gesehen hat, wer was gesehen hat, der ist gleich hier, bitte bleibt alle hier. Und natürlich fängt in dem Moment der nicht möchte, dass er erkannt wird, an zu rennen. Ne? Und dann ist halt Vic hinter denen her und da hast du genau so einen Moment, wo die Kamera total hinter Vic ist, der dann wirklich über Kästen rüberspringt und dann am Ende auch so durch so eine Holzwand bricht. Weißt du, der Typ klettert über diese Wand und Vic bricht einfach durch. Und das ist einfach super gefilmt, weil die Kamera einfach so komplett hinter ihm ist. Und das sieht wirklich super aus. Und dann sagt er ihm noch beim Hochreißen, zeigt er ihm noch irgendwie so ein Päckchen mit Drogen und sagt, du hast jetzt die Wahl. Entweder findet man das mit dir oder nicht. Nein. Das ist wirklich großartig. Also du hast, das ist mir aber nie aufgefallen, du hast recht, es hat wirklich was aus von Lola Rent, dieser Kamerastil. Ja.
Ja, also da bin ich auch nicht selber drauf gekommen. Das habe ich auch selbst in einem Interview von Sean Ryan gehört. Das war sogar auch noch vor der 6. Staffel, glaube ich. Also da hat er sich wirklich nochmal dazu geäußert und halt gesagt, sind da mega, mega die Fans, als mal so ein bisschen nach den Einflüssen gefragt wurde.
Ich habe mal gelesen, dass es eine Umfrage in den 2000er Jahren gab, so nach dem Cop, den man sich in der Nachbarschaft wünscht. Und da gab es durchaus eine ganz hohe Zahl an Leuten, die bei dieser Umfrage gesagt haben, dass Vic Mackey durchaus für sie jemand wäre, den sie gerne als Cop in der Nachbarschaft haben, weil er würde für Ruhe sorgen. Dem einfachen Bürger also, gegenüber halt, ne? Egal, was er sonst so
ja, macht ich, halt, ne? Richtig, ich habe auch gehört, dass wohl auch viele Cops damals, die Macher der Serie, wenn sie irgendwie gesehen haben, wirklich beglückwünscht haben, weil sie wirklich gesagt haben, ja, so haben wir damals Polizeiarbeit gemacht und es ist ja schade, dass das heute nicht mehr geht.
Also. Ja, weil dieses Team halt sehr frei agiert, also sehr krass frei agieren kann. Mhm. Und natürlich hilft denen das natürlich ihre Sachen. Also sie sind ja nicht so, dass sie, weißt du, sie nehmen halt einen Drogendealer hops und stecken sich was ein. Ne, rechtfertigen das mit so, das ist für die Rente, für unsere Rente, oder es ist so ein bisschen was, damit wir irgendwelche Informanten bezahlen können und damit das unkomplizierter geht, als da irgendwelche Anträge und so zu stellen. Also irgendwo rechtfertigen sie das immer auch so ein bisschen für sich selbst und den anderen. Mhm. Halt, ne? Und das ist dann, es ist natürlich immer noch, ne, es ist halt schwierig, so Hauptfiguren, so, die sind ja nicht wirklich böse. Gerade jetzt mal ehrlich, ganze Figuren wie Lemanski, das ist ja ein herzensguter Typ, weißt du?
Da muss ich auch noch mal sagen, so weit bin ich jetzt in meiner Recherche nicht mehr gegangen, aber der verlässt ja hinterher die Serie. Mhm. Also, ja, so, und ich muss sagen, Das hat mir auch, weil, ne, klar, die Rolle ist so sympathisch, aber die ist ja nur so sympathisch, weil dieser Typ, der ihn spielt, ja auch so sympathisch rüberkommt. Ja. Und mir hat's damals, weiß ich noch, mir hat so für den leid getan, dass der jetzt in der Serie nicht mehr mitmachen kann. Also unabhängig von der Story und allem. Also aber ich habe nur gedacht, boah, wie scheiße muss das sein? Du hast wirklich jahrelang mit den Leuten, hast du super eng zusammengearbeitet und dann wirst du irgendwann morgens wach und dann sagt dir halt dein Chef, ach übrigens, ja, du hast ja jetzt jahrelang einen super Job gemacht, aber irgendwie für den Spannungsbogen, einer vom Strike-Team muss halt raus und wir haben uns halt entschieden, dass du das bist.
Es musste aber sein.
Ja klar, dramaturgisch ging es nicht anders.
Genau, dass Sean Ryan auch gesagt hat, dass die haben das eigentlich sogar für die vierte Staffel schon geplant und haben das immer wieder vor sich hergeschoben und hatten wohl auch auf so einem Whiteboard stehen, dass einer sterben muss und haben es einfach immer wieder verschoben, weil sie auch das eigentlich nicht, einerseits dann doch nicht wollten, aber dann gesagt, es musste halt sein und dass es Lemanski getroffen hat, war einfach, er war ja noch so das Rest an gutem Gewissen in diesem Team, ne? Oder im Rest des Teams und somit musste er gehen, damit es überhaupt kein Halten mehr im Prinzip geht. Ne, also deshalb war es auch klar, dass der Beste dafür bezahlen muss für ihre Tätigkeit, für ihre Taten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also storytechnisch.
Wobei ich, richtig. Wobei ich hier bei dem guten Gewissen auch nochmal auf eine von den anderen Nebenrollen auf jeden Fall zu sprechen kommen möchte. Nämlich auf den Julian, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er mit Nachnamen heißt, aber der neue schwarze Cop.
Ja, genau. Julian Love, ja. Heißt er.
Also genau, heißt und so. Richtig, und das ist halt auch wirklich so eine Figur, ist am Anfang noch sehr, sehr verdeckt homosexuell, hinterher wird er durch seinen Glauben geheilt, er zumindest, und der ist ja gerade auch am Anfang wirklich so noch mehr gutes Gewissen als Lemanski, weil er ja wirklich sagt, nein, und was die da machen, da muss man Riegel vorschieben. Und ihm wird ja selbst von den Leuten wie einer Claudette oder wie einem Aceveda, die ja auch die Maßnahmen vom Strike-Team nicht so gutheißen, selbst von denen wird ihnen ja gesagt, ja, mal ganz ehrlich, so sinngemäß, die bauen zwar Scheiße, aber du kannst dich doch als Cop nicht gegen die stellen. Ja, das kannst du nicht bringen.
Ja, da wird obwohl der Chorgeist, die selber auch dagegen sind. Ja, da wird dann wieder der Chorgeist beschworen und so, ne? Ja.
Richtig. Und weißt du, was die schlimmste Ironie daran ist? Mhm. Ich habe gestern mal Michael Jace, so heißt der Darsteller, habe ich gestern mal gegoogelt, einfach nur, weil ich gucken wollte, hat der denn eigentlich noch woanders mitgespielt? Und dann sehe ich auf einmal, dass der seit 2014 lebenslänglich für Mord im Knast ist, weil er vor seinen eigenen Kindern seine Frau erschossen hat.
Wahnsinn, ja, krass, oder? Echt wirklich krass.
Und das ist dann schon, und das ist dann schon echt krass. Vor allen Dingen ist das Schlimme, er hat ja dann hinterher so ein paar Szenen, wo er dann mal so ein bisschen ausrastet in der Serie. Und wenn man das Wissen hat, so im Hinterkopf, dann denkt man sich so, oh, Leute, ja, wer weiß, ne, wenn ihr ihn ein bisschen zu sehr geärgert hättet.
Ah, schwierig, ja, ne?
Das ist schon eine krasse Ironie.
Ja, krass, krass, wirklich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang baut sich ja so ein bisschen baut sich ja David Aceveda so ein bisschen als Gegner auf von Mackie. Das ändert sich aber, nachdem er dann nicht mehr sein Vorgesetzter ist nach 3 Staffeln, was witzig ist, weil in dem Moment, wo er nämlich selber in die Politik geht, ne? In dem Moment, wo er anfängt, als Politiker versucht, Bürgermeister zu werden, in dem Moment toleriert er viel mehr seine Taten und nutzt sie auch viel mehr, als er das vorher als Vorgesetzter getan hat, weil es ihm nützt. Ne, weil es dann darum geht, unser Ziel ist hier Verbrechensstatistiken. Das merkst du in der Serie ja offen, dass die Reviers gegeneinander antreten müssen, wo die meisten Aufklärungsquoten sind, wo die geringsten Verbrechen bestehen. Und da ist natürlich bei allen moralischen Sachen, die man hat, beim Strike-Team halt, steht auf der anderen Seite halt eine unheimlich gute Quote, die Verbrechen zu verhindern oder aufzuklären halt. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen.
Wobei ich etwas dagegen halten würde, dass ich sogar behaupten würde, dass der Aceveda, der war immer im Politikbusiness, weil letztendlich, gerade auch schon in der ersten Staffel kriegt man ja mit, dass er ja quasi mit einem von diesen, ich weiß es gar nicht, aus dem Stadtrat oder irgendwie so, dass er ja eigentlich schon Deal macht, dass er sagt, gerade diese Stelle, was du vorhin schon erwähnt hattest, aber das ist doch die Stelle, die sonst immer von einem schwarzen Kandidaten bekleidet wird. Ja, aber wir könnten ja nächstes Jahr da mal was anderes machen, weil wir als Latinos, wir sind ja eigentlich in der Ecke viel mehr vertreten als die Schwarzen. Und dann halt gesagt wird, ja, hier, und könnten Sie mich denn dafür unterstützen? Und er dann sagt, ein Polizeikapitän, den kann ich meinen Wählern nicht verkaufen. Und dann halt kommt, ja, aber wie sieht's denn aus, ne, wenn es ein Polizeikapitän ist, der hier gegen Korruption vorgeht und hier und da und was
weiß ich was. In den eigenen Reihen.
Richtig. Und da guckt er ihn auch an und sagt, das wäre aber beruflicher Selbstmord. Ja, aber könnten Sie den denn seinen Wählern verkaufen?
Ja,
absolut.
Krass, oder?
Und da merkt man schon, es geht ihm eigentlich wirklich überhaupt nicht darum, Polizist zu sein oder selbst das Gute, was er für den Stadtteil tun will, will er eigentlich nur tun, damit er am Ende damit glänzen kann und damit er seine politische Laufbahn da pushen kann. Und seine Frau, die ist da ja auch sehr, sehr förderlich. Und ja, klar, hinterher, wo er dann nicht mehr der Vorgesetzte ist, da können ihm ja dann die Methoden dann auch wirklich egal sein, weil da ist er ja nicht mehr dafür verantwortlich.
Ja,
da werden sie ihm ja quasi nicht mehr in die Schuhe geschoben. Und ich glaube, das ist eigentlich so der größere Unterschied, dass es ihm dann einfach egal ist und er halt sagt, ja, komm, weißt du was, lass ihn machen. Und wie du schon sagst, ne, solange es ihm selbst nützt, hat er kein Problem, auf einmal selbst mit den fiesesten Methoden dann noch zu arbeiten.
Das stimmt allerdings. Da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Stimmt.
Das ist mir aber auch wirklich erst gestern so beim Nochmalgucken echt aufgefallen. Also so bei den ersten Runden, wo ich die gesehen habe, da habe ich das auch noch nicht so wahrgenommen. Da war der für mich eigentlich auch noch wirklich so die ersten Staffeln, war das dann auch eher noch, ja, das ist halt der Captain und so. Ich hatte aber auch gar nicht so sehr auf dem Schirm, was ja, wie gesagt, am Anfang schon sehr herausgestellt wird, dass er ja gar nicht eigentlich so richtig aus den Polizeireihen kommt.
Ja, das merkst du, es gibt auch irgendwie diesen Tag, wo die Vorgesetzten mal mit auf Streife müssen, wo er dann in Uniform meinen Tag unterwegs ist und seine einzige Aufgabe ist doch, von irgendeinem Jugendlichen das Fahrrad zu konfiszieren, weil es vermeintlich geklaut wurde und so halt. Ne? Ja, ja. Ja, das ist schon sehr gut gemacht, das stimmt, ja. Weißt du, was ich bei der Serie auch schön fand, ist, dass es ihnen in den späteren Staffeln immer gelungen ist, so mal einen berühmten Gastdarsteller einzubauen. Ich hatte damals erst so ein bisschen Bedenken, als ich gelesen habe, oh, jetzt spielt Glenn Close mit. Oh, jetzt spielt Anthony Anderson mit, der witzige Typ aus Transformers 1 und solche Geschichten.
Ja.
Aber die haben es geschafft, das unglaublich gut zu machen. Anthony Anderson, wer ihn kennt, der Mann ist ein sehr witziger Typ und der spielt Antoine Mitchell und spielt da quasi quasi so in der vierten Staffel so den Drogengegner, den Drogenboss. Und der ist unfassbar bedrohlich. Er wirkt auch gefühlt 3 Meter größer, als er sonst in seinen Filmen immer wirkt. Und Glenn Close spielt für eine Staffel die Monica Rollins, die Chefin, also die Nachfolgerin quasi von David Aceveda, wird aber nach einer Staffel, muss sie dann gehen. Politisch muss sie gehen. Und später haben wir dann noch Forrest Whitaker, der Lieutenant John Kavanagh, für 1,5 Staffeln gespielt hat. Also man holt sich nochmal 3 große Namen. Zumindest Glenn Close und Forrest Whitaker sind ja auf jeden Fall, Anthony Anderson auch, sind große Namen. Ja. Und trotzdem hat man es geschafft, die in wirklich tollen Figuren so wirklich glänzen zu lassen.
Ja, also vor allen Dingen bei Glenn Close hat mich das damals auch mega gewundert, weil ich halt auch so, was hat denn ausgerechnet eine Glenn Close in so einer Serie zu suchen? Und dann
ist sie eine knallharte Coppin, ne? Also eine Polizistin, ne? Knallharte.
Ja. Mal ganz davon ab, dass ich mich immer mit Meryl Streep und Glenn Close vertue. Die werfe ich irgendwie immer durcheinander.
Ja, aber es gibt so einen tollen Trailer für die vierte The Shield Staffel, wo du Glenn Close zum ersten Mal siehst. Und der ist toll, weil du siehst dann halt Vic Mackey, wie er irgendeine Verhaftung durchführt und ganz viele Polizisten, die da irgendwie stehen und irgendwie Leute verhaften. Und dann kommt dann Glenn Close und geht einfach durch diese Szenerie durch und guckt sich alles an. Und Mackey guckt sie ganz irritiert an, geht ihr so hinterher, bleibt aber immer mit so ein paar Meter hinter ihr stehen, als wenn er nicht wüsste, was das jetzt alles bedeutet und so, ne? Und das fand ich damals ein super Teaser irgendwie, so die neue und so, und dass man so ein bisschen mysteriös, und sie macht das ja wirklich sehr, man nimmt ihr wirklich so eine knallharte Polizistin, die hat dann auch so ein neues Programm, was sie etablieren will, nämlich, dass man konfisziertes Drogengeld wieder in die Gemeinde fließen lässt. Also sie, wenn Leute wegen irgendwelchen Verbrechen drankommen, oder dann wird das, was mit Drogengeld gekauft ist, konfisziert und verkauft, und das wird irgendwie wieder in die Gemeinde gesteuert. Also irgendwie das Haus ist mit Drogengeld, das Auto ist mit Drogengeld konfisziert, das wird dann verkauft und dann geht das Geld wieder in die Gemeinde und zum Teil in den Polizeidienst. Und damit scheitert sie politisch am Ende, mir aus unverständlichen Gründen, weil das eigentlich irgendwie so ein bisschen, sie stolpert dann halt so ein bisschen über das FBI im Prinzip, so ein bisschen. Aber das fand ich von der Grundsatz, fand ich das eine krasse, gute Idee, was sie da gemacht haben.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das in den USA tatsächlich so im echten Leben so umgesetzt wird. Ich weiß, dass es auf jeden Fall in Italien mittlerweile gemacht wird, mit Mafia-Assets, wie man so schön sagt im Englischen. Ne? Also wenn halt, was weiß ich, irgendwelche Grundstücke, Autos, Geld, Drogen, weiß ich nicht was. Ja gut, Drogen werden vielleicht nicht verkauft, aber, aber alles um was Geld, man so... alles, was man so zu Geld machen kann, wird halt zu Geld gemacht, und finde ich an sich keine schlechte Taktik. Wobei ich da auch nochmal, auch wenn der wirklich nur so eine ganz kleine Rolle spielt, aber es gibt in der ersten Staffel gibt es irgendwie auch so, gibt es einen, der so für Schutzgelderpressung, einen Schwarzen, der so Schutzgelderpressung betreibt mit irgendwelchen Churro-Händlern, und der wirklich aber auch so das, was er macht, völlig nicht verwerflich findet, weil er dann sagt, so, ja, hier, Leute, und außerdem, ne, ich muss jetzt mal wieder hier, ich habe einen Job. Ja. So, oder wie ein Job. So, ihr Job ist es, irgendwelche armen Churro-Händler da zu erpressen. Ja, und ein Job ist ein Job. Ja,
genau.
So, wo man halt auch sagt, so, was?
Ja, muss trotzdem gemacht werden. Ich erpresse immer von 9 bis 5. Es gab da auch später, was zeigt so ein bisschen, wie die Bevölkerung zu Vic Mackey steht, gibt später so eine Folge mit dem Autohändler, dem die Scheiben eingeschlagen wurden. Und der ruft dann Vic Mackey an, und Vic Mackey kommt vorbei mit den Jungs und regt sich dann total drüber auf, dass er wegen so einer Lappalie dahergerufen wurde von dem Typen, und er sagte, hey, früher hat der Name Vic Mackey hier noch was gegolten, die Leute wussten, wenn du Scheiße baust, kommt Vic Mackey und tritt bei dir die Tür ein. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und jetzt haben die Leute keinen Respekt mehr und so. Und deshalb passiert so eine Scheiße hier, dass bei mir die Scheiben eingeschmissen werden. Und das ist auch so ein Ding, wo man sieht, wie so die normalen Bevölkerung ihn sehen, dass sie ihn durchaus als Schutzpatron auch sehen. Ne? Weil was er macht, ist ja gerade am Anfang in den ersten Staffeln gibt's ja diesen Begriff des Hausmeisters. Ne? Er sieht sich ja als Hausmeister so ein bisschen, und hat ja immer so Drogendealer, die für ihn im Prinzip arbeiten. Da ist der Deal im Prinzip, du verdienst Drogen. Das heißt, du kriegst dafür Geld, die Leute kriegen ihre Drogen, aber keine Kinder, keine Jugendlichen und wir schaffen dir die Konkurrenz vom Hals. Somit haben wir im Prinzip die Straßen so sauber. Keine große Gewalt, die Leute kriegen ihre Drogen, weil die Leute, wie sagt er, die User ziehen dahin, wo das Dope ist. So sagt das ja immer, ne? Also ja. Ne, die gehen dahin, wo die Drogen sind und das ist so ein bisschen der Deal. Er hat dann halt so ein bisschen den Drogenhandel, lässt er gewähren, aber mit bestimmten Regeln, dafür, dass aber Ruhe herrscht. Und dafür hält er den wiederum, die nehmen ihn dann quasi als Schutz. Und das ist halt in den ersten Staffeln sehr stark. Und später, wo das alles so ein bisschen in sich zusammenfällt und er nicht mehr diesen Einfluss hat, da passieren dann genau solche Sachen. Halt wie dieser Typ, der sagt, hey, der Name Vic Mackey, geil doch mal was. Früher wusstest du, ne?
Ja.
Du baust Scheiße, da kommt Vic Mackey und holt dich, ne?
Ja, ja, und das schließt auch oder so ein Stück weit wieder den Kreis, ne, zu dem Vergleich Al Capone with a Badge,
ja,
ne, weil ne, die Mafia, weil das ist, glaube ich, in dem Dialog dann auch nochmal so, dass, glaube ich, Claudette dann halt auch sagt, so nach dem Motto, warum war denn Al Capone so erfolgreich, weil er den Bürgern, den normalen Leuten, das gegeben hat, was sie haben wollen.
Genau.
So, und das sagt
Mackie ja auch. Er sagt auch, du kannst den Drogenhandel nicht verhindern. Du wirst das wird immer passieren. Du kannst aber dafür sorgen, dass das mit bestimmten Regeln passiert, sodass es halt so wie er dann halt aufstellt, ne? Keine Kinder, keine Drogen an Kinder, an Jugendliche und quasi halt kein Krieg auf den Straßen, ne? Um Reviere.
Richtig. Und das sind ja richtig. Na? Und das sind ja in so Klischee-Vorstellungen wie hier bei Der Pate oder so, sind das ja eigentlich auch immer die Ideale, die man so mit der noblen Mafia in Verbindung bringt, dass man halt auch sagt, ja, ne, es geschehen zwar Verbrechen, aber die sorgen ja dafür, dass zumindest die Schwächsten geschützt werden.
Ja, ja. Und das ist ja das, was, weißt du, das ist ja eigentlich auch eine geniale Idee, was er da macht, weil im Deutschrap würde man sagen, der Mann hat Rücken. Mit dem hast du einen großen Rücken.
Ja.
Ne, weil, ganz ehrlich, du hast die Cops halt auf deiner Seite. Wir sehen, es gibt ja Folgen, wo das auch gesagt wird, da gibt es eine neue Gang, die möchte hier bei uns verkaufen. Damit geht die quasi in unser Revier. Und früher wäre das so geregelt, dass wir uns, meine 100 Leute, sich mit deren 100 Leute auf der Straße schießen. Und jetzt schickt Mackie seine Leute rein und die verhaften die einfach. So dass sich das rumspricht, dass man da nicht hingeht nach Farmington. Ne, und schon hast du wieder in Anführungszeichen Ruhe auf der Straße. Ne? Man sagen, der größte Rücken ist immer noch der Polizeirücken. Ne?
Und das auf jeden Fall, weil man kriegt auch an den ein oder anderen Stellen mit, richtig brenzlig wird es für Vic Mackey, zumindest in den ersten Staffeln, ja nie wegen irgendwelcher Gangs oder wegen irgendwelcher Verbrecher. Richtig brenzlig wird es für ihn immer an der Stelle, wo man jetzt quasi droht, ihm diese Marke wegzunehmen, weil er selber auch weiß, sein System, wie er da arbeitet und der Respekt, den die Leute vor ihm haben, der kommt zwar zum einen daher, weil er bereit ist, die Türen einzutreten, die sonst keiner eintritt, aber ist sich auch komplett dessen bewusst, dass dieses System nur deshalb funktioniert, weil er eben diese Polizeimarke hat, weil er eben ne, diesen Polizeirücken bildet und nicht nur irgendein weiterer Rücken auf der Straße ist.
Genau. Ja, genau, das ist der Punkt und das schafft die Serie halt wirklich sehr gut, ne? Also, das allein durch die Vielzahl der Figuren, der Charaktere, die sind eigentlich fast durchgängig irgendwo gut und haben alle irgendwie also interessant geschriebene Charaktere, die einfach wirklich eine super Entwicklung auch durchgemacht haben, gerade wenn man sich so die ersten Staffeln oder so ansieht, ne? Übrigens steht CCR für CCH für Carolyn Christine Hillary Pounder.
Meine Güte. Okay.
Da wäre ich auch bei CCH geblieben, glaube ich.
Ja.
Sie wollen es aber wissen, oder?
Ja.
Ja, aber wir haben ja auch so Figuren, wie wenn du dich noch an Ben Gilroy erinnerst, ne? Das war ja der Chief.
Oh ja.
Das war der Chief Inspector. Resident Chief President. Nein, das war der Vize-Polizeichef irgendwie, Ben Gilroy. Assistant Chief, genau. Und der hat die gedeckt. Der hat das Track-Team mal implementiert und konnte sie sich halt wieder selber mal sagte nur leisten, wenn sie Erfolge gezeigt haben. Und Erfolge haben sie
und der ist ja
ne? Und der ist ja dann selber abgerutscht, ne?
Ja, vor allen Dingen ist der ja letztendlich auch nur der Grund, warum eben dieser Sündenfall, den du vorhin erwähnt hast, dass sie eben den Terry Crowley erschossen haben. Er ist ja der Grund, warum sie überhaupt wussten,
ja,
dass er die verraten will. Weil dadurch, dass die FBI, dass der FBI-Typ diese ganzen Zugeständnisse, die er dem Terry Crowley machen wollte, dadurch, dass der die halt offiziell anfragen lassen, dadurch hat der Gilroy das mitbekommen und dadurch konnte der das Strike-Team halt nur warnen.
Genau, ja, was da gab es ja später dann nochmal so einen Monolog, wo er dann zu ihm, also ein Dialog, wo er dann zu Mackie sagte, er wusste ja nicht, dass er ihn umbringen würde. Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Also, das ist so wie wenn ich zum Mafia-Paten gehe und sage, hier, dein Kumpane Nummer 2, ne, der hat den Spitznamen Quatschekatze bei der Polizei. Ne, jetzt mal, ne, ey, aber hier, easy. Ist eigentlich ein Netter.
Ja, ja.
Ne? Jetzt mal ehrlich, was wird passieren? Was wird der Typ mit dem Mann machen? Also jetzt Spitzname Quatschekatze.
Ja, er wird ihn ganz dolle durchkitzeln und sagen, mach das bitte nicht nochmal. Und
ich werde
dann wird er sagen, ist okay.
Also, zu meiner Geburtstagsparty sind folgende Leute eingeladen. Kumpane Nummer 1, Kumpane Nummer 3, Kumpane Nummer 4, Kumpane Nummer 5. Also, weißt du, so, ja, das ist, komm, ne, also, das ist auch so ein billiger Art, sich da rauszugehen. Natürlich wusste er, was er mit ihm machen wird. Jetzt mal ehrlich.
Ja, ja. Alter, du setzt aber wie du schon sagst, das ist halt echt so, ne, wenn dann so ein Mafia-Typ einfach sagt so, ne, kümmere dich mal um das Problem und dann halt hinterher sagt, wie, ja, das meinte ich doch nicht.
Das ist super. Ja. Der gute Gilroy hat auch eine Ehefrau, die gespielt wird von Katie Seagal, vielen bekannt als Peggy Bundy. In der Serie.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Es war Peggy Bundy, also Katie Seagal, und die hat bei Sons of Anarchy eine Hauptrolle als die Mutter quasi der Hauptfigur. Die gute Gemma Teller hat sie gespielt und das hat sie wirklich großartig gemacht.
Und man muss halt echt sagen, also gerade wenn man so die Peggy Bundy-Stimme von ihr kennt, die deutsche, ist die natürlich total schräpig. Ich habe die, ich glaube, vorletztes Jahr oder so, habe ich mal einen amerikanischen Podcast mit der gehört. Und man muss sagen, auch wenn die natürlich jetzt schon ein paar Jährchen älter ist, alter Schwede, hat die immer noch eine geile Stimme.
Die spricht und Lila Taranga in Futurama.
Ja, also die geht auch, die geht auch stimmlich noch ganz locker als Mitte 20 durch. Also
sie ist mit Kurt Sutter verheiratet, um noch mehr Sachen aus dem Ärmel zu schütteln.
Stimmt.
Um noch mehr rauszuschütteln. Und bei Sons of Anarchy war sie, das ist wirklich, also eine der Szenen mit ihr war einer der beiden Momente in der Serie, wo ich weinen musste, wie ein Schlosshund. Also ich bin jetzt nicht emotional zusammengebrochen, aber es war schon hart.
Sind wir jetzt noch bei The Shield oder bei Futurama?
Ja, nee, bei Sons of Anarchy, wenn dann. Nein, aber wir sind natürlich bei The Shield, aber das ist wirklich, die Serie kann man auch echt mehrfach gucken. Ich habe sie auch immer mal wieder so rewatcht. Also alle 2 Jahre packe ich mir so die DVD-Sets und gucke dann wirklich nochmal komplett durch. Ich finde gerade auch so, gut, ein paar Sachen sind heute ein bisschen cheesy. Ich finde diese, gerade auch in der ersten Staffel, diese Rapper-Kriege, die da so zeigen halt, ne? Mit dem, diese Hip-Hop-Künstlerin. Das ist schon so ein bisschen aus heutiger Sicht so ein bisschen cheesy. Aber ich weiß gar nicht,
warum. Wobei da aus meiner Sicht so eine meiner Lieblingsmomente, sage ich mal, also jetzt nicht vergleichbar mit diesen emotionalen Elementen oder ne, irgendwelchen Charakterentwicklungen, aber so von diesen krassen Szenen, eine meiner Lieblingsszenen, auch mit zwei von diesen Rappern zu tun hat, wo sie dann so nach guter alter Mad Max Tradition sagen, so, zwei gehen rein, einer kommt raus.
Ja.
Super. Und was ich daran so geil auch inszeniert finde, ist, dass ja dann am nächsten Morgen Vic und Shane sind's, glaube ich, dahin gehen, um halt, ne, weil sie jetzt aufrichtig der Meinung sind, ja, so, die werden sich vielleicht ein bisschen in die Fresse gehauen haben, danach haben sie sich dann geeinigt und jetzt ist die Welt in Ordnung. Und kommen dann halt, sind dann halt auch wirklich so ernsthaft geschockt, als da tatsächlich nur noch einer von den beiden rauskommt, mit völlig blutigem Hemd und weiß ich nicht was, und dann nur in der englischen Version sagt, I told you he's a bitch. Und
ist großartig.
Und dann stehen er und Vic da und schauen irgendwie so auf die Stadt, und Vic fragt ihn nur, are you hungry?
Ja.
I'm literally starving. Okay.
Das ist toll. Das ist super. So, da stehen die an den Bahngleisen, weißt du, mit so der Sonne, die Sonne gucken und so. Das ist super. Das ist wirklich großartig. Ja, stimmt. Ja, also wie gesagt, cheesy ist auch ein bisschen, nicht gemeint halt. Ne? Es ist nur so ein bisschen.
Nee, aber, so aber es ist schon.
Die sind dann halt so ein bisschen komisch im Vergleich zu den ganzen anderen Thematiken, die da halt häufig haben, ne?
Ja, vor allen Dingen finde ich, die kommen halt auch so manche Elemente davon, aber es basiert ja auch so ein bisschen auf Sachen, die tatsächlich bei der Polizei in den 90ern passiert sind. Mhm. Und ich finde, dass die Serie halt auch wirklich an vielen Stellen so ein bisschen so 90er-Vibe hat, auch wenn sie ja in den 2000ern erschienen ist. Aber
ja, das dauert ja immer so ein bisschen, so die Jahre danach wirkt das ja noch nach. Und ich finde, gerade am Anfang hast du an einigen Stellen auch durchaus so ein paar, du merkst da den 11. September auch auf jeden Fall noch. Es gibt da ja diese muslimische Familie da, die irgendwie dann mit den Nachbarn Stress hat, und dann ruft die eine Seite immer die Polizei, weil die andere Seite sie stört und so, und dann ist ja dann will man bei der muslimischen Familie quasi mal die Wohnung sich ansehen, weil irgendwer aus der Nachbarschaft gesagt hat, die würden da Bomben irgendwie machen, also in der Wohnung irgendwie erstellen, und sie sagt dann die Polizistin, die Dame sagt dann, ja, warum wollen sie denn hier rein und so, und das kann ja nicht sein, dass sie uns hier unter Generalverdacht stellen, nur weil irgendwer anruft und so, und da sagt sie, die Polizistin sagt dann sowas, ja, aber weil irgendwie 12 Leute, die aussahen wie ihre Brüder, in ein Flugzeug gestiegen sind. Da denkst du dir, Alter, wow.
Ja.
Also das ist ja, ne, also wenn wir schon so weit wieder sind, das ist halt so sehr stark post 11. September halt, ne.
Das stimmt. Und deswegen, ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob jetzt nicht zum Beispiel in den USA aktuell, ob im Moment für die Serie nicht vielleicht wirklich sogar eher die falschen Leute klatschen würden als die richtigen.
Ja, befürchte ich auch. Das kann ich mir auch vorstellen.
Dass dann eher so das Trump-Lager sagt, ja, richtig so.
Die Serie ist ja sehr Law and Order, aber mehr Order, und ist sehr das Recht des Stärkeren. Und man kann auch ein bisschen drunter schreiben, der Zweck heiligt die Mittel. Ne? Offensichtlich.
Richtig.
Das ist ja so ein bisschen so. Und natürlich sind auch man muss, ich kann es immer wieder erwähnen, weil du ihn vorhin auch angesprochen hast, der gute Walter Goggins, der Shane spielt, der ist ja mittlerweile auch so ein bisschen Star geworden, noch durch andere Serien halt, durch Serien und Filme, unter anderem von Quentin Tarantino, Hateful Eight, fantastisch, oder? Fantastisch,
was der abliefert. Oh ja.
Total fantastisch. Und der spielt tatsächlich in Sons of Anarchy, spielt er eine Transperson. Tatsächlich, also fast die ganze Zeit mit Frauenkleidern da unterwegs und ist da eine wiederkehrende Rolle und hat da den Namen, er hat den Namen Cletus Van Dan, nennt sie sich. Und das ist tatsächlich der Name, auf den das Strike-Team zu Beginn immer die Lagerräume mietet. Die haben am Anfang immer Lagerräume, wo die Sachen verstecken oder unter anderem auch das Geld von gewissen Geldzügen und so. Ne? Und dann wird immer auf den Namen Cletus von Dan oder von Dam reserviert quasi. Weil, wie gesagt, Shane hat die beste Begründung. Er sagt, Lem findet's witzig. Sagt er immer, Alter, wieso denn der Name? Lem lacht immer, wenn ich den Namen sage. Ja. Ne? Und tatsächlich mit diesem Rollennamen ist er in The Sons of Anarchy zu sehen. Und also zeigt schon so ein bisschen die Verbundenheit. Und der hat halt wirklich Karriere gemacht die letzten Jahre. Der ist ein fantastischer Darsteller. Alter,
der war ja auch bei...
Fantastisch.
Richtig. Ja, der war bei Justified, bei der Serie, war er ja auch... sehr, sehr lange so der Hauptgegenspieler von dem Hauptcharakter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nur, dass der Hauptcharakter von Timothy Oliphant gespielt wird. Und in der Serie ist er auch richtig, richtig genial. Da spielt er irgendwie auch so ein bisschen so ein rassistisches Arschloch, das aber auch eigentlich mehr so durch Geldgier und so getrieben wird, der dann hinterher, glaube ich, auch noch so einen auf den wiedergeborenen Christen macht und alles. Und da ist halt auch das Lustige, dass diese Rolle, die war wohl eigentlich nur so auf 1-2 Folgen ausgelegt, ne, wirklich einfach nur so ein kleiner Gastauftritt, und ist aber halt wirklich so geil von ihm rübergebracht worden und so super angekommen, dass sie die halt fest in die Serie reingeschrieben haben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, der etwas rassistische Südstaatler scheint irgendwie die Rolle seines Lebens zu sein, oder?
Ich glaube, der kommt aber auch so ein bisschen aus der Ecke und von daher.
Nicht, dass wir hier was Falsches behaupten. Der ist Birmingham, Alabama. Da kommt er her.
Ja, siehst du.
Ja.
Ja, aber ja. Alabama, Südstaaten, passt.
Nein, aber der macht das, also das ist wirklich als Lob gemeint, also wie sehr man, also auf nicht, dass er ein rassistischer Südstaatler ist, sondern dass er einfach ein wirklich fantastischer Darsteller ist. Also dieser ganze, also ich fühle, also allein bei The Hateful Eight ist der fantastisch, diese Reden, also die Dialoge, die er da führt. Super. Und bei Chain hat er sich auch auf jeden Fall so ein mediales Denkmal gesetzt. Ne?
Definitiv. Ja. Und er hat ja auch eine relativ kleine Rolle, aber immerhin eine Rolle bei hier Ant-Man and the Wasp gehabt.
Ja,
beim zweiten Ant-Man-Film vom MCU. Mhm. Ja, also muss man auch erstmal drin landen.
Ja, der muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu oft jetzt 0815 Bösewichte spielt. Hier in dem neuen Tomb Raider Film war er auch. Da muss er ein bisschen aufpassen. Da muss ich mal mit ihm reden. Da muss ich mal antwittern. Guten Tag. Dear Mr. Goggins. I am a really looking guy from Germany. Er hat mich geblockt.
Wobei mir bei Ant-Man and the Wasp auch gerade auffällt, dass Michael Peña
ja
auch eine Gastrolle bei The Shield hatte.
Stimmt, der war
der
auch.
Der Louis aus Ant-Man und aus Ant-Man and the Wasp.
Genau, der war Armando Renta spielt er. In der vierten Staffel, da haben sich die Stars geballt. Glenn Close, Anthony Mitchell und er.
Ja.
Es war so ein bisschen die Umbruchstaffel. Die ersten drei Staffeln waren ja sehr so das Strike-Team, dann ist das Strike-Team auseinandergegangen erstmal. Und das brauchte ja fast die ganze vierte Staffel, um wieder so halbwegs zusammenzufinden. Und deshalb hat man dann halt auch noch wahrscheinlich einige Nebenfiguren eingeführt. Seine Figur war ja so ein Kriegsveteran aus dem Golfkrieg, der so ein bisschen auf Action gemacht hat und dann so der kleine Gehilfe von Shane gewesen ist und so. Fand ihn nicht so spektakulär, wie er eigentlich ist, denn Michael Peña ist ein sehr toller Schauspieler. Mich hat seine deutsche Synchronstimme ein bisschen genervt. Das ist der, es ist der Tim Sander. Nichts gegen Tim Sander, aber ich finde immer, wenn ich ihn höre, denke ich immer an Tim Sander. Das ist,
weißt du, Also ich muss sagen, ich habe, bis ich das in der Vorbereitung gelesen habe, ich hatte komplett vergessen, dass der dabei ist. Also
ja, der ist zwar die vierte Staffel komplett dabei, aber die Rolle ist irgendwie so ein bisschen, er ist halt der Helfer von Shane in der Staffel, weil Shane ja so eine Art eigenes kleines Strike-Team macht mit ihm. Und ja, er muss dann halt auch wieder weg, wenn das Richtige da ist und so. Und so verhält sich die Rolle auch halt so ein bisschen der kleine Helfer, er setzt wenig eigene Akzente in der Staffel, muss man tatsächlich sagen. Ne? Deshalb, ja. In der letzten Staffel haben wir dann noch Laurie Holden, die Agent Oliver Murray spielt. Die ist auch ein bisschen bekannt, auch aus Akte X hat sie so eine Art, sie war so der dritte Mr. X oder der dritte Deep Throat, je nachdem, wie man es zählt. Also der dritte Agent von, oh Gott, das hört sich so falsch an. Sie war der dritte Deep Throat. Nein, sie war der dritte. Sie war der dritte Informant von Mulder. Nach Deep Throat und Mr. X. Mr. X und Mr. Y. Und dann kam Laurie Holden. Und natürlich Walking Dead. Da war sie Andrea in den ersten drei Staffeln, glaube ich. Ja. Doch, da ist sie wahrscheinlich. Ja,
wobei ich sagen muss, also so The Walking Dead, das ist wirklich so eine von den beliebteren Serien, die mir so gar nicht zusagt. Also ich hab's immer wieder versucht. Das Problem, was ich mit The Walking Dead habe, also ich habe die ersten paar Folgen habe ich mir angeschaut, aber ich finde die Charaktere Und ich habe auch schon gehört, dass sich das später irgendwann ändern soll und so, ja, alles gut und schön. Aber ich finde, die Charaktere wirken auf mich, inklusive Rick Grimes, alle so weinerlich. Und irgendwie habe ich einfach so für mich das Gefühl, das wären bei einer Zombie-Apokalypse nicht die Leute, die es schaffen würden. Das wären nicht die, die überleben würden. Also und als jetzt Negan dazu kam, von dem ich dann auch so am Rande, auch wenn ich jetzt die Serie nicht verfolgt habe, aber von dem hat man ja doch so ein bisschen was mitgekriegt. Und den Jeffrey Dean Morgan als Schauspieler finde ich auch einfach klasse. Und dann habe ich mir so gesagt, ach komm, als dann so die Folgen mit dem kam, guckst mal in eine Folge rein. Und so wie er Negan gespielt hat, ich habe mir gedacht, ey, mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt als Spin-Off-Serie eine Serie über Negan rausbringt, die verschlinge ich von Anfang bis Ende. Die gucke ich, weil das ist genau der Ansatz, den ich eigentlich erwarten würde. Und ja, wie gesagt, also The Walking Dead, ich habe es immer und immer wieder versucht, aber nee. Also ich habe mal in die Comics reingelesen, die finde ich wesentlich besser, auch wenn die sich storymäßig zumindest am Anfang ja gar nicht so sehr unterscheiden. Aber ja, wie gesagt, die Art, wie es gemacht ist, das ist halt echt nichts für mich.
Ja, es ist so ein bisschen, also für mich, bin da zwar auch auf dem Laufenden, aber ich gucke da auch lange schon nicht mehr mit Herzblut damit und so. Und das ist, ja, nach Shane ging es ein bisschen bergab. Da gab es nämlich auch einen Shane.
Der Shane, ne, John Bernthal, auch wieder einer von den coolsten überhaupt.
Der ist Ende der zweiten Staffel raus und das finde ich bis heute ein Verlust, den diese Serie hatte, definitiv. Aber zu Negan, das stimme ich dir auch zu, aber ich glaube, Negan ist nur so cool, weil wir Jeffrey Dean Morgan so cool finden. Und weil er ihn so wirklich...
Das kann durchaus sein.
Weil er so ein cooler Hund ist. Ich habe den letztens in einem anderen Film gesehen, da hat er auch so ähnlich gequatscht. Weißt du, er ist natürlich dieser Typ arrogant quatschen. Das kann der halt unglaublich gut, ne? Ja, das ist echt schon, das ist wirklich super. Weißt du, was bei The Shield immer heutzutage so ein total nervig ist, dass es so ein generischer Begriff ist, ne? Also wenn ich The Shield, ich habe vorhin mal nach GIFs gesucht, ich lande entweder bei Wrestling, da gibt es anscheinend eine Wrestling-Formation, die sich The Shield nennt. Da habe ich immer drei Typen gesehen, die zusammen irgendwie eingeschlagen haben. Oder, das ist ja wahrscheinlich das größere, Marvel Agent of Shield. Oder Agent of Shield,
ja. Und das hat mich richtig genervt. Du hast, glaube ich, kein Spotify, ne? Hattest du erwähnt. Oder kein Spotify Premium.
Ich?
War das so?
Wie? Du meinst, ob ich einen...
Oder vertue ich mich jetzt?
Nee, ich habe kein Spotify Premium Account. Das habe ich nicht.
Ja.
Ich habe einen Pornhub Account.
Ja, das ist natürlich ein guter Ersatz.
Sehr gut.
Aber bei Spotify hatte ich gestern mal, weil ich noch so ein bisschen unterwegs war und hab mir so gedacht, ach komm, ne, um dich mal so mental so ein bisschen schon mal drauf einzustellen, suchst du doch einfach mal auf Spotify den Soundtrack raus. Ja, Pustekuchen, gibt's nicht. Aber, wie du schon auch gesagt hast, wenn du nach The Shield suchst, kriegst du dann irgendwelche tollen Musikmixes, entweder halt zu Agents of Shield oder zu dieser komischen Wrestling-Gang. Und ich habe dann aber auch rausgefunden, warum man wahrscheinlich diesen Soundtrack nicht findet, weil der in Deutschland nie rausgekommen ist. Was natürlich Sinn macht. Ne, wenn man weiß, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, dass es ja nach der ersten Staffel auf ProSieben erstmal überhaupt nicht weiterging. Und der Soundtrack, der ist, glaube ich, so, ich meine, der ist so um die vierte Staffel rum, ist der erschienen.
Ja, das muss
und
so sein.
Und ist richtig, richtig gut. Hat natürlich den Titeltrack hier, Just Another Day. Der ist natürlich schon mal geil, war auch damals jahrelang mein Klingelton auf dem Handy, bis mich das irgendwann, wenn ich die Serie geguckt habe, so abgenervt hat, dass jedes Mal, wenn die Serie anfing, habe ich das Gefühl gehabt, ich würde gerade angerufen und da habe ich dann irgendwann gedacht, nee, das kann nicht mehr. Und hat halt ansonsten, so wie die Serie, auch viel Rap-Klamotten dabei, viel so bisschen New Metal, härteren Rock und so, solche Klamotten. Und ist aber halt wirklich nur in den USA erschienen und habe ich mir halt damals auch aus den USA dann importiert. Ne, und heißt halt The Shield Music from the Streets. Also
ist geil.
Auch
ist
etwas cheesy, der Titel.
Ja. Music from the Street. Denke ich gleich ja 90er richtig, Jahre. Richtig. Ne?
Ja.
Und Marky Mark und Prince Little Joe.
aber echt. Und ich habe gestern mal geguckt, ich weiß gar nicht warum, ich habe mal auf Amazon geguckt, ob man den irgendwie auch kaufen könnte, theoretisch. Ja, kann man. Irgendwie für 46 Euro aufwärts. ja, also ne, fand ich auch. Aber was ich da aber am interessantesten fand, war, dass da einer eine negative Bewertung geschrieben hat, der halt, die muss man aber dazu sagen, war aber auch schon von 2014, also auch schon ein paar Tage her. Und der hatte dann geschrieben, ja, es hätte doch in der Staffel 7 hätte es doch so tolle ikonische Songs gegeben, die wären ja alle nicht mit dabei. Also das fände er ja scheiße, wo ich mir dann auch nochmal angeguckt habe, Junge, hast du mal geguckt, dass die CD dass die CD 4 Jahre vor Staffel 7 rausgekommen ist? Wie hätten die dabei sein sollen?
Alter, also, Wahnsinn, oder? Es gibt auch, ja, ein PS2, es gibt auch ein PS2-Spiel, The Shield, wo du Vic Mackey steuern kannst. Ja, sieht auch, ich habe mal ein Let's Play gesehen. Hier in Deutschland ist es natürlich auch nicht erschienen. Ich habe mal wirklich irgendwann auf YouTube mal so ein Let's Play gesehen. Spielt halt einen unförmig aussehenden Vic Mackey, der dann Türen eintritt und Leute verhaftet und so. Nicht wirklich spektakulär, aber zumindest sollte man es der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es für die PlayStation 2 da tatsächlich auch ein Spiel zu der Serie gegeben hat. Ja. Ja.
Da wird's doch für die PS5 mal Zeit für ein Remake, oder?
Ja, denke ich auch. Es ist ja, ich sehe ja wirklich so, wenn man so aus demselben Serienuniversum guckt, erkenne ich halt viel auch wirklich bei Sans und auch bei Mayans so ein bisschen, erkenne ich auch noch daraus. Und das gipfelte tatsächlich sogar, und das ist jetzt auch ein Riesenspoiler für die Sons of Anarchy noch nicht geguckt haben, deshalb vielleicht jetzt hier wegschalten, aber das ist jetzt auch schon 6 Jahre her, deshalb halte ich mich da auch nicht mehr so zurück im Finale. Es sei denn, willst du noch Sons of Anarchy, dann erzähle ich es nicht.
Ich schon, aber mir sind Spoiler egal.
Ja, also das sehe ich auch so. So bin ich auch. Weißt du, da gucken mich die Leute mal total irritiert an und sagen, ich verbringe doch nicht meinen halben Tag damit, Spoiler zu vermeiden. Weißt du,
bei mir ist es so, ich muss das nochmal bei mir kurz ein bisschen differenzieren. Es gibt ein paar Sachen, wo mich Spoiler stören, aber das sind dann auch so Klamotten. Also ich bin zum Beispiel riesiger Marvel-Fan. So, ja. Und mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei einem Endgame oder so nicht gespoilert werden will, dann heißt das halt für mich, dass ich der bin, der in der ersten Vorstellung am ersten Tag im Kino sitzt. Richtig. Und das Ding geguckt hat und dem es deswegen dann egal sein kann, ob er hinterher gespoilt wird oder nicht. Und bei irgendwelchen Serien, also ich bin bei Game of Thrones, bin ich eingestiegen, als es die 6. Staffel, als die gerade anfing. Da habe ich dann mit Staffel 1 angefangen, die ganze Serie nachzuholen. Und selbst wenn man die Serie vorher nie gesehen hat, wusste man bestimmte Sachen trotzdem schon. Und ja, war mir, also ich sag mal so, wenn... Egal ob eine Serie oder ein Film, wenn die nur davon leben, dass du eine bestimmte Info nicht hast, dann ist die Serie oder der Film einfach scheiße gemacht. Ja. Wenn der Weg dahin nicht so interessant ist, dass er dich trotzdem bei der Stange hält, auch wenn du weißt, wie es ausgeht, ja, dann machen sie was falsch. Dann sollte man sich das sowieso nicht angucken.
Das hast du wirklich schön gesagt. Das ist mal super. Das spiele ich irgendwann mal ein, wenn ich mal wieder die Diskussion habe. Das war sehr schön. Nein, was ich dann nur sagen wollte, das wäre übrigens, es sei denn, du bist natürlich der Nervtyp dann und willst nicht gespoilert werden, obwohl das schon ewig her ist. Weißt du, so wie Endgame hebe ich mir noch auf. Und dann kommt einer und sagt, mit Tony Stark, was ist mit Tony? Das ist... dürfen wir nicht drüber reden.
Nein, also das,
das wäre geil. Wollte
ich mal sagen. Nein, also das finde ich auch richtig bescheuert, weil wie gesagt, man muss sich einfach im Klaren darüber sein, wenn man eine gewisse Zeit wartet, wenn irgendwas schon draußen ist und man zum Beispiel auf sozialen Medien oder sonst was unterwegs ist, ja, dann muss man halt auch in Kauf nehmen, dass es einen Spoiler gibt. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hinterher den Titel von dieser Episode sehe und da steht dann The Shield und ich weiß, ich habe die Serie noch nicht geguckt, aber ich wollte die ja immer mal gucken, dann würde ich mir die Folge halt erstmal, unsere Folge jetzt, würde ich mir dann erstmal schenken und sagen, die gucke ich mir dann hinterher oder die höre ich mir dann hinterher an und schau mir dann doch lieber erstmal die Serie an. Aber wie gesagt, so grundsätzlich, ne, also ich weiß auch auf jeden Fall von einem Tod von Sons of Anarchy, den ich halt überhaupt nicht verordnen kann, weil ich ja mit der Serie nicht viel zu tun habe und weil die Rolle mir deshalb auch nicht groß was sagt.
Welcher Tod?
Aber selbst von dem habe ich gehört.
Welcher Tod?
Von Opie? kann das sein?
Oh ja, Alter, das ist der erste Moment in der Serie, wo ich habe vorhin gesagt, ich hatte gesagt, Katie Seagal wäre der zweite Moment in der Serie, wo ich geweint hätte, und Opie war der erste Moment in der Serie, wo ich geweint habe. Nein,
ich weiß nicht mal, wer Opie ist, und Alter, ich habe drei Folgen von der Serie gesehen und trotzdem weiß ich, dass der gestorben ist, aber das würde mich jetzt überhaupt nicht davon abhalten,
wenn du
mir siehst, die Serie anzugucken.
Mir, wenn du es sehen würdest, würdest du heulen wie ein Schlosshund. Also glaub mir,
vertrau mir.
Nein, und das nur ganz kurz, und das fand ich einfach ein Funfact zum Ende. Das Ende von Sons of Anarchy ist, dass die Hauptfigur, der gute Jax Teller, dass er Selbstmord begeht und mit seiner Maschine einen LKW fährt. Also verfolgt von der Polizei, und er begeht Selbstmord, und der LKW-Fahrer ist Michael Chiklis.
Aber ohne Witz, das hat die Serie für mich jetzt schlagartig viel interessanter gemacht.
Sie ist wirklich, also er taucht zwar in zwei Szenen vorher auf, wo er es wird nicht gesagt, dass es Vic, er nennt sich Milo. aber er taucht kurz auf, hat auch Szenen mit Katie Seagal. Und aber es ist natürlich so ein bisschen der Meta-Gag, ne? Dass der Hauptdarsteller der einen Serie den Hauptdarsteller der anderen Serie quasi so überfährt. Und da fand ich mir für jemanden und der Art von Vic Mackey ist natürlich Michael Chiklis dann der LKW-Fahrer. Natürlich ist das ein Selbstmord ist natürlich furchtbar und kacke und macht man nicht und schon gar nicht, indem man noch jemand anderen mit reinreißt. Aber ich meine es jetzt wirklich allein aus filmischer Sicht halt. Ne?
Ja, also ich denke mal, die Distanz muss man ohnehin haben, wenn man eine Serie wie The Shield genießen will. Also ansonsten hat man nach der Pilotfolge schon solche moralischen Probleme, dass man sowieso nicht weiterschauen kann. Also ich denke mal, so eine gewisse Distanz zwischen, ich sag mal, Fernsehgewalt und echter Gewalt und Straftaten und allem muss man schon haben, wenn sie natürlich auch bei The Shield wirklich teilweise ja schon sehr ans Eingemachte gehen. Ja. Also
aber es ist natürlich auch echt harte Sachen mit den ganzen Gangs und so. Und diese,
auf jeden Fall. Da, auf jeden
ich meine,
Fall.
Ich habe sie vorhin erwähnt, die One-Niners, die Bizlets, die Mayans tauchen, glaube ich, auch auf. Also es ist tatsächlich schon wirklich, es ist dann auch kein leichtes Pflaster, glaube ich, in L.A. da irgendwie in gewissen Gebieten da irgendwie auf Streife zu sein. Ja, und das zeigt diese Serie halt sehr, 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 sehr schonungslos. Da gibt es auch zu Beginn der zweiten Staffel sind die ja auch so ein paar Folgen in Mexiko, irgendwie die ersten beiden oder die erste Folge zumindest sind sie in Mexiko, weil sie so einen Drogenkartellboss, den Bruder da irgendwie holen und quasi als gefakter Junggesellenabend im Auto, im Kofferraum über die Grenze schippern. Und das ist auch so witzig, weil sie, da habe ich auch den Audiokommentar gehört, weil die da wirklich gesagt haben, die haben die Schauspieler eingepackt, sind eine Woche nach Mexiko gefahren und es waren furchtbare Bedingungen, es war sauheiß, die Klimaanlagen liefen nicht, die ganzen Drehbedingungen waren sehr, sehr gefährlich, es gab da wirklich überall so Schießereien und das Kamerateam ist irgendwie überfallen worden während den Dreharbeiten, den Figuren ja passiert, ist dann eingebaut worden, weil halt das Kamerateam überfallen wurde. Und dann gibt es dann so auch so eine Szene, wo sie diesen Typen dann quasi geholt haben, ihm so einen Reifen um den Hals legen und dann Benzin drüber vergießen und so drohen, ihn anzuzünden halt. Ne? Und dann siehst du im Hintergrund, siehst du, wie so zwei Hunde miteinander, weißt du, gerade schön ordentlich dabei sind. Und da zoomt die Kamera total ran. Die zoomt total an diese beiden Hunde im Hintergrund, wie die Hunde richtig so ordentlich bei der Sache sind. Ja. Und dann zoomt die Kamera wieder nach vorne auf das Geschehene. Und in dem Audiokommentar, wo er halt gesagt, ja, uns haben immer viele gefragt, warum wir diese, kopulierenden Hunde gezeigt haben. Alter, da waren zwei Hunde, die haben es miteinander getrieben, während wir gedreht haben. Und das war einfach so. Und das mussten wir doch filmen. Und das fand ich irgendwie, da fand ich das ist sehr schön irgendwie.
Doch. Ja, und ich sag ja, ne, und es ist halt wirklich so, wenn man sich die Serie wirklich genau anguckt, die haben halt wirklich immer wieder auch so richtig schwarzhumorige Momente einfach dabei. Und bei der ist das nicht auch bei der Folge, wenn sie dann zurückkommen, dass sie doch, glaube ich, auch in irgendeine Schießerei gekommen sind und dann über die Einschusslöcher lauter Aufkleber machen?
Ja, genau. Weil lamentieren, dass es ein Leihwagen ist. Es ist ein Leihwagen.
Ja, genau.
Wie soll ich denn erklären, dass wir das Ding mit Einschusslöchern? Und er sagte, Alter, wir sind nach Mexiko gefahren. Das muss doch in der Versicherung mit drin sein. Wir sind immer nach Mexiko, haben wir den Wagen gemietet. Check nochmal die Versicherung. Das muss da mit drin sein. Ja. Und dann ist ja der Typ liegt ja auch betäubt im Kofferraum und so, während sie drüber fahren. Und da kommen sie auch nur über die Grenze, weil sie sagen, oh, wir sind Junggesellen hier, wir sind Junggesellenabschied und wir wollen jetzt nur nach Hause und so und ja, wir müssen mal das Auto überprüfen und da kommen sie auch, weil sie ihre Marken zeigen und so, werden sie durchgelassen halt und so, haben dann auch so, und das Auto sieht halt wirklich aus wie so die abgeklebten Einschusslöcher und so, weißt du, das sieht halt aus. Ja. Ja, das ist wirklich krass. Ich wollte noch eine Sache kurz, dann sind wir auch schon recht weit, nochmal kurz ansprechen, das Ende der Serie und zwar quasi das Ende von
Mackie. Wollte ich auch gerade.
Genau.
Genau, da wollte ich auch gerade drauf hin.
Wie ist denn so dein Eindruck? Wie findest du das Ende von der Figur? Wir können wirklich schon darüber reden, finde ich.
Ich fand das großartig, weil letztendlich, ich sag jetzt mal böse, so ein Aktenschubser zu werden, das ist doch der größte Albtraum von jemandem wie einem Vic Mackey.
Ja, absolut.
Also wenn er wie andere Charaktere von anderen Serien in der letzten Folge einfach erschossen worden wäre, dann hätte man halt gedacht, ja, ist halt das Risiko, was er die ganze Zeit schon hatte, so, haha, jetzt haben sie ihm mal richtig gegeben oder so. Oder wenn er in den Knast gekommen wäre oder wie oder was. Ne? Oder wie bei Sopranos, wenn dann auf einmal einfach nur eine Schwarzblende gekommen wäre, okay, und man gar nicht gewusst hätte, wie die Serie jetzt aufgehört hätte. Nee, aber sie haben halt wirklich, und bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich das jetzt nicht nochmal geguckt habe, aber ich meine, die allerletzte Szene ist doch, glaube ich, auch irgendwie, wie er dann so da in seinem Bürobunker da aus dem Fenster guckt und dann irgendwie so Polizeisirenen hört, oder?
Also die Choreografie der letzten Szene ist tatsächlich extrem beeindruckend. Er hat dann halt diesen Job, den er halt dann quasi machen muss. Er ist ja dann in diesem Zeugenschutzprogramm richtig, drin und kann da halt nicht raus und bekommt dann so, also damit er nicht in den Knast geht, er hat dann quasi seine ganzen Sünden gebeichtet, dadurch kriegt er quasi so 0815-Job, muss aber nicht in den Knast gehen, er hat so einen Deal gemacht halt, ne, und quasi am Ende dann doch gegen alles gewendet, was er so, für das er halt so einstand, und dann hat er halt so einen Deal, dass er dann so irgendwie Bürotätigkeiten machen muss und ist dann halt in diesem Hochhaus nachts oben alleine tatsächlich auch und du siehst unten, wie die Polizei fährt und er steht oben an der Scheibe und dann geht er an seinen Platz und er hat so einen Arbeitsplatz, wo so wirklich so wie so Legebatterien, weißt du, so zig Leute nebeneinander, übelstes Callcenter quasi, also übelstes, und er sitzt unter einer defekten Lampe. Die Lampe flackert nämlich und summt total laut und sitzt dann da und dann fährt so die Kamera zurück und dann siehst du ihn, wie er da alleine sitzt unter diesem flackernden, summernden Licht an diesem Arbeitsplatz da mit einer Tätigkeit, die er hasst, von getrennt von Freunden, Familie und verachtet quasi von allen, und siehst ihn da und dann geht die Szene noch einen Moment weiter, du siehst dann nämlich, wie er aufsteht, das Jackett greift und rausgeht, ne, und dann endet die Serie. Es ist also schon so ein bisschen, was macht er jetzt und so, man hört dann das, ähnlich ein bisschen wie bei den Sopranos, hört man dann als letztes so seine Schritte im Dunkeln halt, ne. Ja. Das ist toll, das ist vom Pacing der Szene ist das super gemacht.
Ja. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich so eine Serie, die auch, ne, klar, so die ein oder andere Entwicklung gefällt einem vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger oder was, aber es ist wirklich eine Serie, die aus meiner Sicht auch wirklich bis zum Ende nicht an Qualität einbüßt und
Es ist nicht so, dass sie besser oder schlechter geworden ist. Ich finde einfach, die ist doch besser noch geworden, aber sie ist auf einem konstant hohen Niveau immer gewesen. Also ich finde auch nicht, dass das irgendwie einen schwachen Anfang hat oder die ersten Folgen gehen gar nicht und so, wie das oft so bei Serien ist, sondern es ist ein konstant hohes Niveau, was uns da präsentiert wird. Und deshalb hat die Serie definitiv viel zu wenig Aufmerksamkeit in Deutschland.
Auf jeden Fall. Also, und wie du schon sagst, die ersten Folgen, das hat man ja häufig mal so, dass man sagt, so, ja, komm, man sieht schon so ein bisschen, wo die vielleicht irgendwann mal hinwollen. Das wird schon so angedeutet. Aber so ab Staffel 2 oder 3 haben sie dann ihren Weg so richtig gefunden. Und wie du schon sagst, es ist eigentlich schon bei The Shield, bis auf ganz wenige Aspekte in der Pilotfolge, ist es wirklich schon von Anfang an so vorgeschrieben. Und sieht man auch daran, ich hatte eigentlich nur mal so überlegt, ach ja, komm, guckst in die ersten ein, zwei Folgen nochmal rein, so ein bisschen als Vorbereitung gestern Abend, und aus den ersten ein, zwei Folgen sind dann die ersten 6 Folgen geworden, also.
Ja, sagt eigentlich alles, von oder? Daher. Ja, sagt total alles, absolut, ja. Gut, Tja, mein Lieber, ich würde mal sagen, wir machen mal heute hier den Sack zu. Ne? Es hat mir,
ich würde auch sagen,
sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir diese Folge zu besprechen. Wirklich schön, mal mit jemandem über diese Serie reden zu können.
Sehe ich absolut ganz genauso. Auch dir vielen Dank für die Einladung. Mhm. Und wie du schon sagst, ist selten genug, dass man über die Serie sprechen kann. Und ich würde mal fast behaupten, dass das die erste Podcast-Folge, die erste deutsche Podcast-Folge über diese Serie ist. Und damit natürlich auch die beste.
Absolut, dem stimme ich zu. Also, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an dich und auch an die Hörerschaft für die geneigte Aufmerksamkeit. Macht's gut, tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.